Vater Gott, du bist hier in unserer Mitte durch Jesus Christus und deinem Heiligen Geist. Und wir möchten heute Kontakt aufnehmen mit dem Himmel, Kontakt aufnehmen mit der Herrlichkeit, Kontakt aufnehmen mit den Verheißungen und Zusagen des allmächtigen Gottes. Vater, ich danke dir, dass du uns Jesus geschickt hast. Und Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Tür zum Vaterherzen Gottes. Und Heiland, das sind so viele Verletzungen. Wenn wir heute über so viele Verletzungen sprechen werden, Verwünschungen, Verfluchungen, Herr, wo Menschen hineingeraten sind, so möchtest du uns helfen mit dem Heiligen Geist und mit der Hilfe des Heiligen Geistes, dass Dinge aufgedeckt, aber auch dann gleich wieder zugedeckt werden, damit wir in den ewigen Frieden Gottes eingehen können. Halleluja, Vater, ich danke dir für alle, die heute Abend hierher gekommen sind, die von dir etwas erwarten, und du wirst uns nicht enttäuschen, denn dein Geist ist das, was uns frei macht. Und wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Halleluja, wir heben die Hände zum Himmel und beten ihn einfach an. Vater, oh, ich lobe dich. Vater, ich preise dich. Ich danke dir, dass du den Klugen und Weisen verborgen hast, die Weisheiten des ewigen Lebens. Aber deinen Kindern, deinem Volk hast du es geoffenbart. Und alles, was wir hier heute Abend haben, ist Offenbarung, Herr. Halleluja, ich danke dir, dass du uns Sündenerkenntnis gegeben hast, dass du uns Heilsgewissheit geschenkt hast und dass du deine Sache mehr und mehr in unserem Leben herauskristallisierst und dich verherrlichst. Ich danke dir. Halleluja. Oh Gott, ich preise dich. Vielleicht ist jemand da, der auch so danken möchte. Dank an deinen Platz, wo du bist. Preise Gott, bete ihn an, gib ihm Ehre, rühme den Namen des Herrn. Du kannst an deinem Platz tun, Gott ist da und Gott hört dein Gebet. Halleluja. Dass du uns bis zu diesem Moment getragen hast. Wir werden getragen, bewahrt und geschützt von dir, oh Gott. Du bist unser Schutz und unser Schirm, unser Schatten. Du bist, Herr, der gute Hirte, der uns weidet auf rechter Straße um seines Namens willen. Herr, und du bringst uns ans Ziel. Und dafür möchte ich dir von ganzem Herzen danken, dass du uns ans Ziel bringst. Halleluja. Amen. Heute gehen wir im Gebiet des Geistes, der geistlichen Kampfführung, des geistlichen Kriegs und so weiter. Und wir müssen einfach klar wissen, wie man aus Flüchen und Verwünschungen rauskommt. Also wir werden über Flüche und Verwünschungen heute Abend sprechen, wie sie entstehen, wo kommen sie her. Und ich werde dir einige Schlüsselwahrheiten geben, so dass du es weißt, woher die Flüche und Verwünschungen kommen. Die meisten Leute sind nämlich ahnungslos auf dem Gebiet von Verwünschungen und Flüchen. Sie wissen nicht, wie sie zustande gekommen sind. Sie fühlen sich schlecht, weil sie schon schlecht sind von Haus aus, weil irgendetwas in der Vergangenheit passierte. Sie kämpfen ohne Sieg und ohne Erfolg. Ich werde als Einstieg nehmen die Geschichte von Bileam. Der Bileam hat in 4. Mose 24 seine Geschichte. Er hat dem Balak, dem König von Moab, einen Rat gegeben, und das ist, wie der Teufel uns zu Fall bringt. So kommt Fluch, so kommen Verwünschungen zu uns. Normalerweise kann dich niemand verfluchen, normalerweise kann dich niemand verwünschen, normalerweise kann dich niemand verzaubern, normalerweise kann niemand etwas Böses dir antun, es sei denn, du lebst nicht richtig. Es sei denn, du wandelst nicht im Rat Gottes. Und Bileam gab den Rat, also verführe das Volk, vermische das Volk. Vermischung ist der Einstieg und Einfallstor für Flüche und Verwünschungen. Die greifen erst dann. In 4. Mose 24, Vers 2, da heißt es, Bileam blickte auf und er sah Israel im Lager nach Stämmen wunderbar geordnet und er begann zu weissagen. Und dann sagt er also wunderbare Dinge voraus, was Israel alles tun wird. Und er hat es mehrmals probiert, mal so, nicht geklappt, nicht so geklappt. Also von mehreren Seiten versucht, Israel anzugreifen. Es war nicht möglich, Israel zu verfluchen. In Vers 10, dann 4. Mose 24, lesen wir, da wurde Balak zornig auf Bileam. Er schlug die Hände zusammen, um Himmels willen. Also bist du von Sinnen. Ich habe dich bezahlt, ich habe dich gerufen, dass du das Volk verfluchst. Aber was machst du? Du segnest. Jedes Mal, wenn du anfängst zu reden, segnest du. Und wir wissen ja, der Bileam sagte, es war ja eigentlich ganz merkwürdige Gestalt, der Prophet Bileam. Er war also berufsmäßiger Verflucher oder auch Segner, wie man das auch nehmen möchte. Also wir müssen sehen, in der antiken Welt war Fluch und Segen eine Realität. Fluch und Segen. Der war berufsmäßig damit beschäftigt, er war ein Seher auch, also hat Dinge gesehen. Und der Balak schlug die Hände zusammen und sagte, um Himmels Willen, ich habe dich gerufen, damit du meine Feinde verwünscht. Aber was machst du? Du hast es schon dreimal gesegnet, also Israel. Geh weg dorthin, wo du hergekommen bist. Ich habe dir meinen Lohn versprochen, aber Jahwe anscheinend hat dich gehindert, dass du diesen Lohn erhältst. Und dann hat Bilam geantwortet, lieber Balak, auch wenn du mir ein Haus voll Silber und Gold geben würdest, kann ich den Befehl des Herrn nicht zuwiderhandeln und nach eigenem Gutdünken Gutes oder Böses bewirken. Also ich kann nichts, also Böses oder Gutes bewirken. Niemand kann jemand verfluchen und niemand kann jemand Gutes wünschen, es sei denn, Gott gibt es. Also beides ist wichtig, dass wir das heraushalten. Niemand kann dich verwünschen und niemand kann dich segnen, es sei denn, Gott hat es zugelassen. Gott will es, es sei denn, jetzt wie hier beim Bilam in dieser Geschichte, es sei denn, Israel lebt nicht richtig, dann würde es funktionieren. Und ich sage, wenn Israel nicht da in Ordnung Gottes gewesen wäre, da wäre das Chaos ausgebrochen. Aber die waren ordentlich. Und dann sagt, ich kann nur nicht nach meinem eigenen Gutdünken Böses oder Gutes bewirken, ich muss sagen, was der Herr sagt. Kommt nachher der dicke Hund, er segnet Israel, verflucht Amalek, verflucht Moab, also praktisch der Schuss geht nach hinten, also der Balak hat sich sehr vertan. Also Zauberei und Flüche und all das können gegen Jakob nichts ausrichten, solange sie auf Gottes Spur sind. Solange sie Gottes Willen tun, können Flüche, egal von wem sie kommen, der schlimmste Zauberer, Wahrsager, kann nichts ausrichten. Ich habe eine Schwester mal in Heilbronn oder von Bietigheim war die Schwester, die kam zu mir und sagte, Herr Matutis, können Sie Flüche brechen? Ich sagte, ich bin Kind Gottes, ich bin Diener Gottes. Und in der Bibel steht es, was ihr löst, ist im Himmel gelöst und auf Erden gelöst und so weiter. Kein Problem. Was ist Ihr Problem? Der größte, schlimmste Zauberer, Voodoo-Zauberer, der auch im Fernsehen immer wieder auftritt und zu Rate gezogen wird oder Werbung macht auch im Fernsehen, bestimmte Kanäle auch und so weiter, hat mich verflucht und so weiter und der ist hinter mir her. Und tatsächlich, der hat verflucht, die Frau, und ich habe mit ihr gebetet, sie gelöst, sie war frei in der Nacht, wo ich sie befreit habe. Also die Schwester habe ich nachmittags oder abends befreit. In der Nacht um 3 Uhr ruft der Mann, ohne zu wissen, dass die Frau bei mir war. Ich verfluche sie. Sag ich, gut, zuerst war ich ganz erschrocken. Also mitten bei meinem besten Schlaf. Und dann ruft dieser Couch da an und sagt, ich verfluche sie. Habe ich gesagt, danke, auf Wiedersehen. Ich habe gedacht, ein Dummer hat sich da irgendwo gefunden. So, nächste Nacht macht er wieder. Bei Flüche ist es, die Flüche müssen ankommen. Und das ist die Sache. Wenn ich die annehme, wenn ich daran glaube, dann gute Nacht. Aber nächste Nacht wusste ich, und als er wieder anrief, so gegen 3 Uhr, ich verfluche sie. Habe ich gesagt, wissen Sie, Sie haben keine Autorität. Der in mir ist es größer und stärker als der, den Sie der dienen. Und so weiter. Und dann hat er geschimpft. Ich habe gesagt, auf Wiedersehen, gute Nacht, schlafen Sie gut. Und die Frau ist heute Kind Gottes noch. Die Frau ist frei. Die Macht des Bösen hat keine Macht, weil der in uns ist der Größere. Wenn wir mit Gott in Ordnung sind, wenn wir aber mit Gott nicht in Ordnung sind, dann kann der kleinste Lausebub uns die größten Probleme machen. Wir bleiben bei 4. Mose noch in Kapitel 25. Und du siehst also, was der Moab geraten hat. Moab hat geraten, lass das Volk sich vermischen. Also Flüche kommen durch Vermischung. Verwünschungen kommen durch Vermischung. Das Böse kommt durch Vermischung. Ich komme nachher auf einen Punkt zu sprechen, der sehr heikel ist. Halt dich fest. Wenn ich denke, wir werden, eigentlich wollte ich ganz was anderes, ganz andere Richtung gehen. Aber mir ging es wie dem Christoph Kolumbus. Er ist losgefahren, den Seeweg nach Indien zu suchen, und wo landet er? In Amerika. Als er dann zurückkam, konnte er nicht sagen, wo er gewesen ist und was er entdeckt hat. Er hat eine neue Welt entdeckt. Und so ging es auch mir, als ich das Thema hatte. Ich hatte das Thema von Gott, also sprichst darüber und klärst deine Geschwister auf. Aber dann wusste ich nicht, in welche Richtung Gott geht. Und Gott ist in eine ganz bestimmte Richtung heute gegangen, und die möchte ich mit euch teilen. In 4. Mose 25, Vers 2, da heißt es, das Volk begann mit den Moabiterinnen Unzucht zu treiben. Sie luden das Volk zu den Opferfesten ihrer Götter ein. Das Volk aß mit ihnen und fiel vor ihren Göttern nieder. Also da beginnt Verwünschung, da beginnt der Einbruch des Feindes. Und dann in 4. Mose 31, Vers 16, und gerade haben sie auf den Rat Biliams hin die Israeliten dazu verführt, dem Herrn abzufallen und dem Pegor, also einem Götzen dieses Landes, zu dienen, sodass die Plage über die Gemeinde des Herrn kam. Die Plagen Gottes kommen, wenn Volk Gottes sich vermischt, wenn Volk Gottes nicht klare Linie geht, wenn Volk Gottes nicht geradeaus geht. Vermischung bringt uns aus der Ordnung Gottes raus, welcher Form auch immer, wenn du dich vermischt. Und wir fallen dann als reife Frucht Da braucht er gar keine Verfluchung mehr. Dann hat sein Werk dann gut getan, wenn man also diese Vermischung zulässt. Und Williams Rat war ganz einfach. Also ich kann nicht verfluchen, aber wenn du was Gutes tun willst für dich, lass die sich vermischen. Schick deine Mädels rüber, mach dein Götzenfest, mach so Oktoberfest, lad sie ein und lass sie berauschen und trinken und die fallen vor ihre Götter, von deinen Göttern nieder und dann hat ihr Gott sie fallen gelassen und so weiter. Heutzutage, Leute, ich muss noch vielleicht vorwegsehen, eine Saat geht auf und die Saat, die wir heute haben oder was wir heute ernten, ist eine Saat, die vor 50 bis 70 Jahren gesät worden ist. Also, kannst ziemlich weit zurückgehen, 50 bis 70 Jahre. Was heutzutage, und ich bin entsetzt, als ich an diesem Thema arbeitete, plötzlich kam es, du siehst heute in den Fernsehen nur noch Nazi-Filme, alte Nazi-Filme, wird Nazitum verherrlicht. Wir müssen uns nicht wundern, dass der alte Nazi-Geist wieder lebendig wird, der alte Nazi-Geist, mittendrin. Du kannst einschalten, wo du willst. Immer abends laufen Nazi-Filme mit Hakenkreuze und dergleichen. Kriegsverherrlichung. Und wie lange ist es her, seitdem wir den Krieg haben? 50, 60 Jahre. Die erste Atombombe wurde 1945 abgeworfen und jetzt spekuliert man schon mit der zweiten Atombombe, dass die Israelis gegen Iran eine Bombe abwerfen. Die haben schon geübt, die sind von Gibraltar bis nach Hause wieder hin und her geflogen mit einer Staffel, ob das rausreicht oder nicht ausreicht und die Piloten mit einer Staffel oder zwei Staffeln geübt. Also das wiederholt sich, was man vor 50 bis 70 Jahren geschrieben, gedacht hat, gelehrt hat, geglaubt hat, angebetet hat, das kommt. Und was hat man vor 50, 60 Jahren, 70 Jahren angebetet? Heil Hitler. Man hat an allen Hecken und Zäunen und man konnte sich nicht erwehren, dass man das Heil von Hitler erwartet hat und nicht von Gott. Das kommt, dieser Geist, Nazi-Geist kommt. Weißt du, und ich wundere mich auf unsere Regierung, die schimpfen und sie sagen, die Rechtsradikalen und so weiter, da muss man was tun, aber sie sollten eigentlich die Nazi-Filme verbieten, dann haben sie sehr viel getan. Denn das ist die Saat, die aufgeht. Die jungen Leute kennen Krieg nicht mehr, die wissen nicht, was Krieg gewesen ist, die wissen nicht, was Hitler gewesen ist. Erinnerung muss bleiben, aber du siehst, was kommt. Man wirft sich vor diesen Götzen nieder, betet sie an, schluckt und saugt sie auf und so weiter. Humanismus ist eine Sache. Sozialismus vor 50, 60, 70 Jahren, das war in. Sozialismus, die Weimarer Republik. So, Freimaurertum. Und das ist, was wir erleben. Wir erleben eine weltweite Invasion des Okkulten. Und die Saat geht auf. In Italien, jetzt erst seit Neuestem, und wir sehen Humanismus. Italien war immer so ein kommunistisch, obwohl das Vatikan katholisch ist, war er doch ein Staat, wo die kommunistische Partei immer noch an der Regierung war. In Italien hat man jetzt schon in einer Gemeinde hat es durchgesetzt, dass es auf dem Friedhof keine Kreuze mehr gibt. Freimaurerzeichen, also geometrische Zeichen, Dreieck, Kreis also und so weiter, das darf gezeigt werden, aber keine Kreuze mehr. Dreieck ist das Symbol der Freimaurerei. Freimaurerei ist eine Religion, die sich ausbreitet und sehr populär, vor allem in den Führungsetagen. Es ist eine Religion, wo jeder glauben kann, was er will. Die schwören auf den Koran, auf die Bibel und so weiter, wird geschwört. Und wenn man von Freimaurerei redet, Tempel, also Freimaurertempel. Jede Loge ist ein Freimaurertempel und in einem Tempel findet Religion statt, findet Anbetung statt, findet Einweihung statt, findet Opfer statt. Und jede Loge ist eine Kultstätte der Religion, eine Anbetungsstätte für mich, egal was Leute darüber denken, aber ich möchte diese Dinge sagen, die sind ganz groß in unserem Volk. Und das sind die Sünden der Väter. Gott sagt, ich will die Sünden der Väter heimsuchen bis ins dritte und vierte Glied. Die Enkel und die Urenkel baden das Ding aus. Enkel und Urenkel. Das Vater nicht einmal unbedingt und der Sohn auch nicht einmal unbedingt, aber der Enkel und der Urenkel bis ins dritte und vierte Glied. Jede Loge ist eine Bildungsstätte und für mich eine Brutstätte für den Antichristen. Und auch die ganzen Einweihungsrituale sind total antichristlich. Die ganze Weltverbesserungstheorien und Theologien, also der Mensch ist edel, gut und so weiter. Und das gaukelt uns man schon seit Generationen vor, also gerade die Freimaurerei, diese Selbsterlösungsreligion ohne Gott. Jeder kann zu seiner Versorgung selig werden, auch unser deutscher Kaiser gehörte dazu. Also seit 1717 ist die Loge in Berlin auch und überall, fast in jeder größeren Stadt, ist eine Loge zu finden. Freimaurer bilden sich ein, Eltern und Erzieher und Bilder der Religion zu sein. Und was wir jetzt auf diese Tage auf Sat 3 erlebt haben oder Dreisat erlebt haben, dass Juden und Moslems und Christen einen Gott anbeten. Das wurde also ganz groß gezüchtet. Dieses ein Gott, ein Reich und dergleichen. Weißt du, was wir heute erleben? Dass die Saat ist gesät worden. Das, was Hitler wollte. Ich sage das nur was. Warum dieser Hitlergeist, diese Hitler-Generation ist jetzt am Zuge. Was der Hitler wollte, das haben wir alles. Hitler wollte ein Reich von Gibraltar bis Vladivostok haben. Und wir haben die europäische Gemeinschaft. Er wollte eine einheitliche europäische Währung haben. Hammer. Er wollte ein einheitliches europäisches Parlament haben. Hammer. Er wollte eine einheitliche europäische Armee und Verteidigung haben. Hammer. Alles, was er nicht erreicht hat. Das Dritte Reich war eine Generalprobe der Hölle. Da wurde die Saat gesät. Jetzt geht's auf. Wir fragen uns manchmal, und wir fragen uns, so wie es in der Bibel, habe ich nicht guten Samen gesät, sagt Jesus in diesem Gleichnis erzählt. Und wo ist das Unkraut? Wo kommt das Unkraut? Und dann sagt Jesus in dem Gleichnis, ja, als der Bauer schlief, kam der Feind und säte Unkraut. Und das ist, was wir heute ernten werden. Das ist noch nicht alles fertig. So. Typisch für alle falsche Religionen ist, sie lehnen Jesus ab. Unser Herr Busch, der hat keine Weihnachtskarten mehr verschickt, nur zu Jahreszeiten, also herzliche Grüße zu Weihnachtszeiten, oder den Weihnachtsbaum verboten. Und bei uns auch hier viele Gemeinden in Deutschland, aus Angst vor den Moslems, ja, die sind beleidigt, wenn sie Weihnachtsbaum sehen. Viele Büros haben keinen Weihnachtsbaum mehr aufgestellt, weil dann die anderen Kollegen verletzt werden und dergleichen. Ich werde dann die nächsten Tage, ich weiß es nicht, ich bin schon bis Sonntag in meiner Vorbereitung, aber irgendwo mit diesem Lichterbaum, brennenden Busch, Moses erlebt den brennenden Busch. Also das ist ein Lichterbaum gewesen, so wenn jemand kommt und sagt, es gibt sowas nicht. Also das Typische ist diese falsche Religion, dass Jesus nicht mehr das Zentrum ist. Du kannst von Jesus reden, aber Jesus nicht mehr das Zentrum. Sie lehnen Jesus ab, sie lehnen das Kreuz ab und sie lehnen das Blut ab. Drei Sachen. Ganz arg wichtig, dass wir das begreifen. Und eine Sache besteht aus drei oder Mundzeugen. Also das Blut. Und das, wir sehen auch die ganzen Chorusse, die wir so Land auf Land ab singen, die ganze Musik. Da wirst du auch in der christlichen Musik. Und manche wundern sich, warum sie keine Kraft haben. Du nimmst Anbetungsmusik. Die meiste Anbetungsmusik kannst du in den Müll schmeißen. In aller Liebe. Die kannst du in den Müll schmeißen, die kannst du darauf verzichten, weil sie nicht Jesus verherrlicht. Weil diese Anbetungsmusik nicht das Blut verherrlicht. Und das, weil wir in der ganzen Anbetungsmusik nicht das Kreuz, durch das wir erlöst worden sind, verherrlichen. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. So, das Kreuz. Und wir können nur wiedergeboren werden durch den Namen Jesus, durch das Blut und durch das Kreuz. Und das hat man alles abgeschafft. Wir haben eine Theologie gehabt von Bultmann, Gott ist tot. Oder wir haben 1909 hier die Berliner Erklärung gehabt. In dieser Berliner Erklärung hieß es einmal, der Heilige Geist, das ist ein Geist von unten, vom Teufel. Pfui, damit haben wir nichts zu tun. Und 70, 60 oder 100 Jahren geht die Frucht auf. Weißt du, die Zeit ist gar nicht so richtig. Jonah ging durch Ninive und predigte und sagte 40 Tage und die Stadt geht unter. Die Leute haben Buße getan und die Stadt ist erst nach 120 Jahren untergegangen. Also so lang währt das Gnadenzeitalter. Und auch Noah predigte und 120 Jahre dauerte die Gnadenzeit, bis die Arche verschlossen war und bis die Zeit abgelaufen ist. Gott arbeitet nach einem ganz anderen Zeitplan. Und gerade in dieser Freimaurerei, im Humanismus und wo auch immer, da geschieht es alles ohne Kreuz. Darfst du ja gar nicht sprechen. Kreuz um Himmels Willen. Da werden die armen Moslems, die fallen in Ohnmacht und die Juden erst recht. Also die verkraften sowas sowieso nicht. Und die Freimaurer lehnen die Erlösung durch Jesus Christus ab. Warum? Weil sie aus dem Judentum stammen und die Selbsterlösungsreligion übernommen haben. Durch Denken, Veredlung, Verbesserung etc. Ohne dem Opfer Jesu gibt es keine Erlösung. Und die Juden haben keinen Tempel, kein Altar und kein Opfer. Und Petrus sagt, in keinem anderen Namen ist Heil. Und es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, wo sie selig werden können. Also zuerst haben wir den Heiligen Geist abgelehnt, dann kam Bultmann mit Gottes Tod-Theologie. Und jetzt kommt also diese Theologie, also wir brauchen Jesus nicht mehr. Und aber die Wurzeln liegen schon viel weiter zurück. Darum, jeder, der Jesus ablehnt, kommt, ob er will oder nicht, unter einem Fluch. Jeder, der das Kreuz ablehnt, hat keinen Schutz, was ihn schützen könnte. Jeder, der das Blut Jesu ablehnt, hat keinen Schutz, weil er nicht mehr in der Ordnung Gottes lebt, sondern er bildet sich seine eigene Ordnung. Ohne Jesus wird man nur ein Weltverbesserer. Aber guck mal, die ganzen Weltverbesserungsreligionen sind gescheitert. Kommunismus ist gescheitert. Nationalsozialismus ist gescheitert. Was daraus geworden ist, aus den ganzen Weltverbesserungstheorien, das sind nur Bestien daraus geworden. Bestien, wo man sagt, Ich sage immer wieder, wie kann, normalerweise sagen die Freimaurer und Humanisten, sagen, weißt du, Bildung ist alles. Wenn der Mensch gebildet ist, dann hat er alles im Griff. Aber unser deutsches Volk, das Volk der Dichter und Denker, haben das größte Verbrechen der Welt geschaffen. Das Volk der Dichter und Denker, die einen Goethe hervorgebracht haben, Schiller hervorgebracht haben und so weiter, die waren dazu in der Lage. Also Bildung sagt noch gar nichts. Herzensbildung, Herzenserlösung ist es, was den Menschen verändert und nicht Kopfglaube. So, nur nebenbei. Fluch, Anarchie und Chaos und so weiter, das sind Resultate des Teufels, das ist dann das Chaos, was zurückbleibt. Guck mal jetzt, Bush wollte nach Irak Demokratie und Freiheit bringen. Was hat er gebracht? Das größte Chaos, das es überhaupt gibt. Und jetzt, wie kommt man da raus aus diesen ganzen Konflikten? Freimaurerei ist eine teuflische Religion, das habe ich euch schon vorhin gesagt. Auch ihre Werke sind teuflisch. Sie reden wie ein Lamm. Ich weiß, wovon ich rede. Und dann sind sie wie Drachen. Gott sagt in seinem Wort, zieht nicht am gleichen Joch mit den Ungläubigen. Das ganze Verderben, die ganzen Flüche kommt, wenn wir am gleichen Joch mit den Ungläubigen ziehen. Satan arbeitet hart und versucht, die Gemeinde zu unterwandern, wo es nur geht, umzupolen oder wie hier beim Biliam, ja, zu vermischen. Und wenn es ihm das gelingt, dann hat er Jesus klein gemacht, das Kreuz klein gemacht, das Blut klein gemacht. Bedeutungslos. Und der Rat Biliams war Vermischung. Vermischung der Religion. Alle Religionen haben was Gutes in sich. Das stimmt. Alle, das ist der Spiegel zerbrochen, jeder sieht sich selbst, dass er arme, elende Sünder ist, dass er verloren ist, dass er einen Retter braucht. Aber Jesus ist die Rettung. Vermischung der Gottheiten. Dann können wir nachher wie in Indien ein paar Millionen Gottheiten haben. Kein Problem. Vermischung der Kulte. Alles ist in Ordnung. Alles ist richtig und so weiter. Aber Gott hat uns einen ganz klaren Weg gegeben. Kein fremdes Feuer am Altar. Nur das Feuer, das Gott entzündet hat. Und wenn man fremdes Feuer bringt, passiert die Tragödie, wie beim Aaron passierte und seinen Söhnen. Sie dachten also, wir machen das nicht so kompliziert wie unsere Väter. Wir nehmen fremdes Feuer und sie sind tot umgefallen. Weil sie fremdes Feuer geopfert haben. Viele Menschen verlieren ihre Berufung, ihre geistliche Position, weil sie Kompromisse eingegangen sind. Und das ist das Verhängnis, wie das Fluch über die Menschen kommt. Also mein Thema ist heute Generationsfluch und Verwünschung. Wie komme ich da rum? Wie komme ich da raus? Oder wie kommt es zu mir? Viele Menschen suchen Erfüllung. Sie suchen Erfüllung, was es auch immer ist, und wundern sich, dass sie dann Dämonen einsammeln. Und ich meine gerade bei der Anbetung, Anbetungsmusik. Weißt du, Anbetung ist eigentlich zum Lob Gottes, da schallt es alles ab. Vergiss den ganzen Quatsch, vergiss das ganze Gesindel, vergiss den Tempel, vergiss den ganzen Kult. Herr, ich will dich anbeten. Aber was machen wir bei unserer Anbetung? Wir berieseln uns. So warme Dusche, Halleluja und wunderbar. Weißt du, das ist nicht Anbetung, das ist Selbstbefriedigung, geistliche, religiöse Selbstbefriedigung. Und wir wundern uns, dass der Schuss daneben geht oder dass wir nichts ausrichten. Also unsere Anbetung hat eine Adresse und das ist Gott, Vater im Himmel. Der Allmächtige. Und da ist nicht also irgendeine Stimmung, ein Gefühl, Warmgefühl, Kaltgefühl, Heißgefühl, Laugefühl, was es auch immer ist. Das kommt alles aus der Küche des Teufels. Gewiss, Musik ist was Schönes. Und wenn jemand sagt, Musik ist neutral, der lügt. Der weiß nicht, wo die Musik herkommt. Der erste Konstrukteur der Musik war der Jubal in der Bibel. Schon ganz am Anfang der Bibel. Jubal war der Vater, der Nachkomme von Kain. Und wir wissen, was Kain war, ein Mörder. Jubal ist der Schaffer, Erschaffer von Musikinstrumenten. Und Gott hat Musik im Tempel, aber er hat's angeordnet, wie die Musik läuft. David hat unter der Salbung und Leitung des Heiligen Geistes Musik installiert. Und was Anbetung war, vorher gab's nicht. Und Juden haben immer große Probleme mit Musikinstrumenten. Es gibt Gemeinden mit Musikinstrumenten und Gemeinden ohne Musikinstrumente. Man singt mit der Stimme und Gott hat, also man hat seine Stimme zum Lob Gottes und nicht Musikinstrumente. Weil, und das ist der Grund, weil Jubal, der Nachkomme von Kain, also der Erschaffer der Musikinstrumente war. Wir haben Musikinstrumente, aber diese Musikinstrumente sind zur Ehre Gottes und wir möchten nur Gott anbeten und kein und sonst niemand. Wir möchten Gott die Ehre geben und nicht den Menschen. Und wenn wir aber die weltliche Musik anschauen, Lichtreflexe, Wolken, wir die Superstars angucken, da steht der Superstar in der Mitte und nicht der Herr. Und dann applaudieren die Menschen. Und wir sollten uns auch, weil wir jetzt schon da sind mit Anbetung, wir sollten aufhören in unseren Gottesdiensten, wenn Menschen was Anständiges gemacht haben, applaudieren. Wir sollten Amen, Halleluja sagen oder Gott sei Ehre oder Danke Jesus. Aber wir sollten mit dem Applaus aufhören, weil wir beten Menschen dann an und nicht den Herrn. In aller Liebe. Und weißt du, Ehre soll Gott gehören und nicht den Menschen. Der Mensch bekommt keinen Lohn für seinen Gesang und wir berauben die Menschen, wenn wir die Menschen applaudieren und nicht Gott die Ehre geben. Wenn wir Gott die Ehre geben, dann kommt der ganze Lohn, der ganze Segen zu den Leuten wieder runter, die das gemacht haben und die werden wieder gefördert und die werden bekommen neue Gnade. Was sind die Sünden unserer Väter? Also wir haben ja das in dem Wort Gottes, ich komme nachher noch was darauf zu sprechen. Was sind die Sünden unserer Väter? Und Gott sagt, ich will die Sünden der Väter heimsuchen bis ins dritte und vierte Glied. Du solltest dich mal hinsetzen und mal dein Lexikon zur Hand nehmen, so Geschichtsbücher zur Hand nehmen oder auch die alten Alben zur Hand nehmen von deiner Familie. Was haben die Leute vor 50 bis 70 Jahren gemacht? Was haben sie vergöttert? Wem haben sie gedient? Was haben sie angebetet? Was war ihre Philosophie? Was war ihre Denken und so weiter? Und William Reed, lass das voll sich zu vermischen. Und dann fällt es dir wie eine reife Beute in deine Hände. Balak. Vermischung. Vermischung mit Missverständnissen, Aussagen, Statements, Verwechslungen, Verdrehungen. Also Vermischung. Gott wollte, dass sein Volk ein abgesondertes Volk ist. Etwas Besonderes, deshalb hat er sie auch aus der Wüste rausgeführt. Gott wollte, dass sie was Besonderes sind gegenüber all den anderen Völkern, dass sie was extra sind. Das wollte Gott. Wer die Wahrheit Gottes annimmt, wird sich früher oder später sich distanzieren, wird das zurücklassen können und das zurücklassen können und sagen, das ist auch um Jesu Willen nicht nötig und das ist nicht nötig und so weiter. Und er unterscheidet zwischen Glauben und Unglauben in der Endzeit. Und wir sind ja mittendrin. Da wird Babel uns dargestellt als Behausung der Dämonen. Da kann alle drin wohnen. Und wenn du die Kirchen heute anschaust, in all den Kirchen und Gemeinden, da kann alles sich aufhalten. Und wir müssen auch da ganz klar Schiff machen. Es geht nicht, dass man sich alles... Gemeinde ist eine Stätte der Anbetung. Die Gemeinde ist kein Marktplatz, wo man Amway verkauft oder Waschmittel verkauft oder sonst irgendwelches Zeug verkauft. Das kann man zu Hause auf dem Marktplatz machen, aber nicht in der Gemeinde. Also das ist nicht der Platz. Ich habe nichts gegen diese Sachen oder Autos verkaufen oder Versicherungen verkaufen. Die Gemeinde ist der Ort, wo man Gott anbetet und sonst nichts. Wo man Gott dient, wo man Gott begegnet, wo der Menschen Gott in sich aufnehmen. Das ist der Ort. Und ich sag euch, in der Endzeit wird nur eine ganz kleine Schar sein, die Gott dient. Denk an Babylon. Daniel damals, das war nur eine ganz kleine Schar, die den Weg gegangen ist. Die anderen haben sich alle vermischt. Und Daniel hat schon gerade gesagt, die Speise, die der König von seinem Tisch isst, die will ich nicht. Ich weiß nicht, was mit der Speise auf sich hat. Ich möchte lieber Wasser und Gemüse. Nur eine kleine Schar um Daniel überlebt Babylon. Und wir sehen also mehrere Königreiche. Und nur ein Rest wird gerettet werden, auch aus unseren Gemeinden und unseren Kreisen und aus der Christenheit heutzutage. In Römer Kapitel 9, Vers 27, da heißt es, wäre die Zahl der Söhne Israels wie Sand am Meer, nur der Überrest wird errettet werden. Und dieser Überrest ist, die sich abgesondert haben, die ihren Weg gegangen sind, nicht nach links geschielt haben, nicht nach rechts geschaut haben, sondern die einfach den Weg gerade ausgegangen sind. Denn er, heißt es hier weiter im Römer Kapitel 9, denn er vollendet die Sache und kürzt sie ab in Gerechtigkeit. Denn der Herr wird eine abgekürzte Sache tun auf Erden. Also die Zeit wird verkürzt werden. Satan schafft Organisationen und Satan ist ein Künstler der Organisationen. Also Organisationen brauchen wir bis zu einem gewissen Maße, aber wir sehen das Erste, was Satan fertigbracht, er bringt Babel zustande, wo sie dann den Turm bauen bis zum Himmel. Und Gott störte diesen Angriff gegen sich selbst. Und er verwandelt es in eine Niederlage. Wenn ich jetzt wieder zurückkomme, das Dritte Reich, das war eine perfekte Organisation. Also das war alles durchorganisiert. Alles vom deutschen Wesen. Da sehen wir, was alles zustande kam. Da war alles organisiert. Und was wir jetzt erleben, Globalisierung, die ganze Weltwirtschaft, ist nichts anderes wie ein System, wie eine Organisation. Alles vernetzt und alles vereinigt sich. Vor 70 Jahren, zwischen 50 und 70 Jahren, da wurde ein Mann, jetzt Adolf Hitler, als Superstar verherrlicht. Und die Welt ist heute auch wieder dran, den Superstar zu suchen. Antichristen. Außerbiblische Phänomene nehmen zu, aber die Saat ist schon vor 50, 100 Jahre, maximal 100 Jahre, nicht länger, dritte und vierte Generation gelegt worden. Eine Generation nach der Bibel dauerte 40 Jahre. Also rechnungsmäßig. Normalerweise alle 20 Jahre ist eine Generation, die dann zustande kommt mit 20, wenn man sagt Kinder zeugt, also 20. Aber in der Regel 40 Jahre eine Generation. Wenn wir dann denken, ausgezogen sind aus Ägypten 2 Millionen Männer und nur 2 kamen ins gelobte Land rein. 2 von 2 Millionen. Das sollte uns zu denken geben. Außerbiblische Phänomene nehmen zu. Zuerst einmal vielleicht, was war vor 50, 70 Jahren? Und da war eine große Deutschtümmelei. Am deutschen Wesen soll die Welt genießen. All diese Sprüche, die ausgesprochen worden sind, wir sind ein Volk von oder Nachkommen von Besserwissern. Denk drüber nach. Also ich war entsetzt, also hier in Deutschland, wenn du hörst, also wir Deutsche, ach, unsere Technik, unsere Wirtschaft. Ich war vor 30 Jahren in Mailand, sitze am Café und dann telefonieren Frauen mit Handys. Damals gab es schon Handys dort. Technik. Aber weißt du, wenn man nicht anders kennt und glaubt, wir sind die Nation. Und wir sind jetzt von Indern und Chinesen bereits überholt. Technisch, wissenschaftlich oder Forschung. Vermischung. Ich denke an die Geschichte von Troja, dieses trojanische Pferd. Weißt du, die feiern, die jubeln, die Menschen jauchzen. Und genau das ist das Verderben. Der Teufel bringt dieses Pferd in christliche Kreise, in Gemeinde, in unser Leben, in unsere Gesellschaft, in unser Land, in unser Volk. Wir feiern, wir merken das nicht, bis dann nachher alle betrunken und berauscht sind. Und dann springen sie aus dem Gaul raus und lösen das Problem auf ihre Art. Viele sind auf die satanischen Angriffe überhaupt nicht vorbereitet, was jetzt auf so unsere Generation zukommt. Ich habe euch gesagt, jetzt ist es furchtbar. Da sollten unsere Leute hingehen und schreiben an die Sender, Leute, hört auf mit diesen kriegsverherrlichen Filmen aus dem Dritten Reich. Wir wollen nicht Hakenkreuz und Nazifahne und SS marschiert sehen. Und dann nachher betet ihr und kämpft dagegen und die Radikalen und schimpft und verbieten die Radikalen Nazis raus. Die bringen Nazis rein, geistig, und dann wundern sie sich, dass sie nicht die Nazis nicht rauskriegen. Was man gesät hat, das erntet man. Viele Großen haben eigentlich, und das ist erstaunlich eigentlich, viele Großen haben keine Enkel, keine Nachkommen groß. Männliche Enkel, Nachkommen. Goethe, Schiller, keine Nachkommen. Also ich frage mich, das gilt auch für Jesus und Paulus, keine Nachkommen. Warum? Weil das in der übernächsten Generation weitergeht. Und Satan versucht, wenn man es nicht weiß, wenn es man abgeschnitten worden ist, da versucht er dann, die Menschen zu unterwandern und auszuhöhlen, das Bewusstsein zu rauben. Wir wissen nicht, warum tun wir das? Warum sind wir so, wie wir sind? Satan arbeitet durch Verdeckung, Verdunklung und Verschleierung. Die Menschen, denen wird dieser Zusammenhang weggenommen. Warum tue ich das, was ich tue? Und er versucht, einen Schleier vor die Augen zu setzen, versucht, das Gewissen zu schwächen, und ach, mach doch nicht so viel ernst, mach nicht so ernst, du dramatisierst alles und so weiter. Oder dann kommt er auf der anderen Seite, macht die Menschen stolz, also wir stehen alle drüber, wir haben das alles im Griff, uns kann ja nichts passieren, und du glaubst, du bist besser, so wie wir Deutsche das tun. Wir überheben uns über andere Völker und denken, dass wir besser sind, und dann wundern uns dann, dass wir dann aus Leute aus Russland haben, dass die ehemaligen Russen kommen und dann unsere Wirtschaft aufkaufen. Die fragen nicht, was es kostet, die fragen nur, wo kann ich das bezahlen? Und dann wundern wir uns. Plötzlich ganz andere Sachen. So, der Teufel will noch ein paar Sachen nicht. Also zuerst einmal, wo kommt das alles her? Wir haben eine ganz große Bewegung gehabt in der Christenheit, also Predigt. Das, was ihr hier erlebt von 2 Stunden, das ist Sensation. 20 Minuten ist schon zu lang. Wir wollen keine Predigt, wir wollen nur Anbetung haben. Wir wollen nur Anbetung haben. Und weißt du, durch Anbetung kann Gott dir nicht begegnen. Du begegnest Gott. Durch Anbetung kannst du Gott kommen. Aber Gott spricht zu dir. Der Glaube kommt nicht aus der Anbetung, sondern Gott spricht zu dir durch die Predigt. Aber die Leute wollen keine Predigt haben. So, dann hat man auf Pfarrer geschimpft. Und wir fragen uns manchmal, warum gehen die Leute nicht mehr zur Kirche, warum wachsen die Leute nicht, warum entwickeln sie sich nicht. Tragödie ist, man hat auf die Pfarrer, auf die Kirche, auf die Religion geschimpft. Egal, ob die schuldig sind oder nicht, die Pfaffen da. Auch katholische Kirche und so weiter. Man hat Skandale inszeniert, die Religion recht unglaubwürdig gemacht. Und was ist passiert? Die haben keine Stimme Gottes mehr. Gott spricht nicht mehr zu den Menschen. Und es ist manchmal entsetzlich. Also die Leute hören und verstehen es doch nicht. Der Teufel ist nicht interessiert, dass man Durchblick hat. Dass man mündig ist, dass man Überblick bekommt. Der Teufel möchte, dass die Menschen verzweifelt sind und sagen, wir wissen nicht, wo wir rauskommen. Wir gehen zum Psychologen, wir gehen zum Psychiater, wir gehen zum Mediziner, wir gehen dorthin, dort suchen wir Rat. Und er versucht also, von der Botschaft des Evangeliums die Menschen wegzubringen. Wir haben in der Bibel einen Mann, jungen Mann, einen jungen Propheten. Und so ähnlich passiert es hier Land auf, Land ab. Und da wundern sich, wenn Menschen nachher in ihrem eigenen Blut liegen und nicht weiterkommen. Das ist ein junger Prophet, hat von Gott eine Botschaft, geh nach Samaria und weissage zu diesem Götzenaltar. Und er geht hin und Gott hat gesagt, du sollst in dieser Stadt weder essen noch trinken. Geh geradeaus. Und er kam rein und sagt, so spricht der Herr. Und der König wollte ihn ergreifen. Der König, der, als er seine Hand ausstreckte, wird seine Hand steif. Und Gott war gegenwärtig. Gott hat den jungen Mann bestätigt. Und da ist ein alter Prophet, der die Salbung verloren hatte. Der war ein Prophet, aber der hat die Salbung verloren. Und er sagt, Was? Ein Prophet ist in der Stadt gekommen? Hol den her. Und seine Söhne gehen dorthin, wollen ihn holen. Aber der hat von Gott einen Auftrag gehabt, nicht zu essen, nicht zu trinken. Und jetzt passiert Folgendes. Der Prophet ist so schlau und so gewichst und raffiniert genug. Dann sagt er, hör mal, ein Engel ist mir erschienen. Der hat gesagt, ich soll dich einladen. Und dieser junge Prophet, der glaubt an Engel. Geschwister, wir müssen Engel aufpassen mit den Engelglauben. Engel ist zweitklassig. Erstklassig ist, dass Gott persönlich spricht. Das ist erste Reihe. Zweite Reihe sind Engel. Wenn alles reißt und nichts mehr durchkommt, dann schickt Gott einen Engel. Aber wenn jemand sagt, mir ist heute Nacht ein Engel erschienen und ich soll meinen Plan ändern. Gott ändert nicht seinen Plan. Wenn er dir sagt, kein Wasser und kein Brot trinken in dieser Stadt, dann gilt es für dich. Ob es für den anderen gilt, ist eine andere Sache. Aber für dich, er hat dir gesagt, deshalb dieses persönliche Reden Gottes gilt einem. Und ich kann mein persönliches Reden Gottes niemand auf jemand anders übertragen. Was er mir gesagt hat, hat er mir gesagt und was er dir gesagt hat, hat er dir gesagt. Und deshalb, du kannst mich nicht jetzt sagen, also ich bin schlecht oder besser und ich kann auch nicht dir gegenüber so sagen. Wir haben von Gott. Und du siehst, dieser Mann wurde überredet und dann hat er gegessen und plötzlich hat er schlechtes Gewissen bekommen. Ich habe Gott nicht gehorcht und dann wurde unterwegs von einem Löwen überfallen, das ist die Geschichte. Der Löwe stand da und die Leute schüttelten mit dem Kopf und sagten, das ist doch, so geht's, wenn man Gott nicht gehorcht. Er war blamiert für den Rest seines Lebens, war liquidiert. Und so sind viele Menschen, die dann, weil sie Gottes Wort gebrochen haben oder Gottes Anweisung gebrochen haben, sind sie unter den Löwen, unter dem Satan geraten. Wir wundern uns manchmal, warum dies und jenes bei uns nicht passiert oder passiert. Wir müssen daran denken, was ist passiert. Der junge Mann hat seine Berufung zerstört, weil er Gott nicht gehorchte, hat sich überreden lassen. Und auch bei uns, viele haben von Gott eine ganz klare Anweisung bekommen. Und er hat gesagt, das ist dein Platz, hier bleibst du. Und was machen sie? Die fangen an zu wandern. Oder andere bekommen von Gott die und die Anweisung, mach das und das. Aber was machen sie? Sie lassen sich überreden. Nein, das ist zu viel, das ist nicht deine Aufgabe, das ist deren ihre Aufgabe. Und sie bleiben nicht bei dem, was Gott sie angewiesen hat. Jeder von uns wird persönlich von Gott angewiesen und so wird Gottes Werk unterbrochen. Und stell mal vor, wenn ich jetzt Boss wäre, ich wäre jetzt Gott, bin ich nicht. Aber angenommen, ich wäre Gott und ich würde sagen, mach das und das und du machst es nicht. Und du gehorchst es nicht und du gehst deinen eigenen Weg, wundere dich nicht, dass ich sage, also horch, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, das ist nämlich sie. Und dass ich dich fallen lasse und so weiter. Das muss ganz normal und deshalb, wir wundern uns manchmal, weil eine Generation Gottes Plan, Gottes Willen nicht ausgeführt hat, dann nimmt er sich andere. Und dann nimmt er gar nicht Würdige, geht auf die Landstraße und hecken und holt, wen ihr findet, rein. Also die Lumpen. Mit den Lumpen beginnt Gott an sein Werk zu bauen. Also wir sind dann manchmal überrascht, dass gerade die Gott genommen hat. Und dann sind wir eifersüchtig nachher. Wieso denn die? Ich weiß, als wir in der Jesus-People-Bewegung waren, da kamen Leute, Pfarrer haben gesagt, wieso können die Gammler Gott so loben und preisen und wir können das nicht? Warum? Weil die Pfarrer und Pastoren und Prediger nicht mehr Gott gelobt haben, wie sie es gebührt, wie Gott ihnen angewiesen hat zu loben, sondern die haben das vermischt. Die haben Kultur, klassisch. Und was weiß ich, gemacht. Die haben alles organisiert. Die Jesus People waren spontan. Die waren so frisch und die haben Gott gelobt und gepriesen. Gott will frischen Lobpreis und frische Anbetung. Aber dann wurden auch die wieder gekauft. Da war ein Bob Dylan, der hat von den Freimaurern $300,000 bekommen, damit er Lieder schreibt, wo Jesus nicht mehr drin ist, wo das Kreuz nicht mehr drin ist. Und Jugend mit einer Mission, die haben diese Lieder zum großen Teil in ihren Büchern veröffentlicht und aufgenommen und so weiter. Man singt wunderbare Liebe. Ich bin verliebt und ich bin mehr verliebt und noch mehr verliebt. Es könnte meine Braut sein, es könnte mein Hund sein, es könnte Jesus sein, es könnte der Teufel sein, kann jeder sein. Aber Gott ist die Liebe. Das klingt ganz klar. Das weiß man, wo man dran ist. Oder sicheres Wissen, Jesus ist mein. Da weiß man, wo man dran ist. Oder Jesus geht voran. Da weiß man, wo man dran ist. Aber oder ich liebe ihn mehr und mehr und mehr. Ha. Weißt du, du kannst 150 Mal singen, da bewegt sich nicht einmal die Maus hinterm Ofen vor. Ja, dann hören Sie es. Wir wundern uns, warum es nicht mehr regnet. Ich denke nur diese Geschichte mit Elia und Baal und Ahab und Isabel dort in diesem Land. Warum der Segen Gottes nicht mehr da ist, warum die Räuber kommen, warum es nicht mehr vorwärts geht. Wir wundern uns, warum es alles so stagniert, warum wir mehr rückwärts entwickeln statt vorwärts. Und da ist oft die Sache, dass die Führung, nicht das Volk, die Führung versagt hat. Und wenn Gott ein System ändern will, wenn Gott zum Beispiel Deutschland verändern möchte, dann muss er hier das Parlament auflösen. Dann müssen sie alle bankrott gehen. Und dann kann er ganz von vorne anfangen zu sortieren. Solange die Regierung, solange noch der König an der Macht ist, kann Gott und wird Gott auch nichts verändern. Also wenn Gott eine Veränderung schaffen möchte in Europa, muss ganz Europa Kleinholz werden. Und dann erst, nachdem alles zusammengebrochen ist, nachdem man einen Herzinfarkt gehabt hat. Weißt du, zuerst, da wird alles so, und dann, nachdem der Herzinfarkt da ist, dann kann man ganz von vorne anfangen, alles zu ordnen, alles einzustellen, wieder ganz neu. Und das passiert dann auch so. Und genau das ist auch, deshalb die Gefangenschaft in Babylon ausgerissen, und dann wird Gott wieder das Volk planen und pflanzen und bauen. Das ist also diese Methode, wie Gott arbeitet. Aber Gott sagt so dann zu dem Elia, der zu Gott klagt und sich beschwert, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin allein übrig geblieben. Dann sagt er, vergiss es. Das sind noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Also Satan benutzt abgefallene Menschen, die schweigende Mehrheit. Wenn wir schweigen, werden die Steine schreien. Benutzt Prediger, die nur Geld und dem Mammon dienen. Ich habe meinem Enkel eine Geschichte erzählt. Weißt du, der war so traurig. Ich sage, wie kann ich dich erheitern? Und ich weiß, wenn er einen Witz hört, ist er glücklich. Wenn er was Spaßiges hört, ist er glücklich. Und dann habe ich eine Geschichte erzählt. Da war mal irgendwo in Amerika, natürlich nicht bei uns in Deutschland. Da war ein Pastor. Der hat wenig von der Gemeinde bekommen, kein Geld bekommen. Dann hat er gelesen, also, dass der Zirkus Leute sucht. Und er muss da nichts Besonderes machen. Er muss sich in einen Löwen verkleiden und dann ausbrechen während des Spiels irgendwo. Und die Leute kriegen Angst, die Kinder kriegen Angst. So ein bisschen Spektakel. So, und das hat er gemacht. Aber der Zirkus hat noch einen Löwen gehabt. Also noch jemand gebraucht und so. Und von der anderen Seite, wo der Löwe ausbrach. Also zwei Löwen brechen aus. Und tatsächlich, jetzt kommt doch der eine Löwe auf den anderen Löwen zu. Und plötzlich fängt an, der Bruder an zu flennen. Herr, vergib mir. Ich war dir nicht gehorsam. Ich habe dir nicht genug vertraut. Und weißt du, wenn du mich jetzt verschonst, ich gehe wieder an meine Arbeit und werde dein Wort predigen und ich, egal ob ich viel Geld bekomme oder kein Geld bekomme, dann sagt der andere Löwe, Bruder, beruhige dich, mir geht's genauso wie dir. So, wir gehen weiter. Musik, habe ich euch gesagt, kann nicht neutral sein und deshalb, also Vermischung. Flüche ist, alles sind entstanden durch Vermischung. In der Bibel wird uns gesagt, wir sollen uns enthalten von Blut, Ersticktem und Götzendienst. Was es auch immer heißt. Blut. Die meisten Leute denken an Blutwurst. Vergiss die Blutwurst. Blut vergießen. Und wenn wir beten, wir sollen heilige Hände aufheben, ohne Blut an den Händen. An wie vielen Händen klebt Blut? Unschuldiges Blut. Manche haben hier, zum Beispiel jemand hat für dich gearbeitet und der Mensch hat nicht bekommen sein Geld. Zahlungsmoral heutzutage im Volk ist katastrophal. Und er geht nach Hause und er beschwert sich bei Gott und sagt, mein Gott, ich habe gearbeitet, mein Bestes getan und nicht gegeben. Aber lasst überlegen, wie viel Blutschuld, und ich komme jetzt auf ein Thema, Blutschuld haben Deutsche und europäische Völker auf sich geladen. Nicht nur die Deutschen, sondern auch die Nationen. Wie viel Blutschuld. Mir hat Gott einmal in einem Gottesdienst was ganz Interessantes offenbart. Die Deutschen haben ganz große Probleme mit den Zähnen. Merkwürdig. Die in ihnen haben nicht diese großen Probleme. Und in manchen anderen Ländern auch nicht. Aber die Deutschen haben große Probleme mit den Zähnen. Und man fragt sich, warum. Warum haben nicht, vor allem junge Leute mit Problemen mit Zähnen. Denk dran, was hat man mit den Zähnen der Juden gemacht? Den Goldzähnen rausgenommen und dann in der Schweiz einschmelzen lassen. Denk nur dran. Und deshalb wundern wir uns, warum in unserer Generation so viel Leid ist. Eigentlich, deine Zähne sollten wir halten bis ins hohe Alter. Meine Mutter war 80 und hat noch fast alle Zähne gehabt und 8 Kinder geboren. So, man kann's. Bis ins hohe Alter, das ist von Gott angedacht. Aber wenn ein Fluch da ist, dann hält nichts mehr. Weder der Regen, dass es kommt, oder da kommt eine Katastrophe nach der anderen. So, Blut, Ersticktem und Unzucht. Unzucht ist immer, Unzucht hat nichts mit Sex zu tun. Weil die meisten Leute lesen Unzucht, die meinen gleich sexuell. Unzucht ist, und das war Unzucht war, dass die Moabiter sich mit den Juden vermischten. Gott wollte ein auserwähltes Volk, ein reines Volk, ein Volk, das ihm gehört. Also Vermischung war nicht Gottes Absicht. Diese Vermischung, das war Unzucht. Hurerei, das ist wieder ganz was anders. Und die Bibel spricht von Unzucht und Hurerei und trennt es ganz schön auseinander. Also Vermischung mit Ungläubigen, Vermischung mit Andersdenkenden, mit Andersglaubenden oder mit Ungläubigen, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, all das gehört in diesem Gebiet hier hinein. Fremdes Feuer auf dem Altar legen. Nichts ist schlimmer, als sich der Welt gleichzustellen. Genauso machen, wie die Welt es macht. In 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15 und bis 16, liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und das Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und Jakobus sagt dann, Kapitel 4, Vers 4, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Also es gibt keine Kompromisse. Es gibt nicht, dass du dich anpasst. Und das gilt auch für die Gemeinde Jesu. Und es ist interessant, die Beatles, wie lange ist es her, dass die Beatles gesungen haben, Sweet Lord, süßer Herr. Viele Gläubige haben gesagt, das ist ja von Jesus, das singt ja von Jesus. Aber ein paar Strophen weiter hat der Hare Krishna gesungen, im gleichen Lied. Also, Jesus und Hare Krishna, das sind zwei Paar Stiefeln. Das sind zwei verschiedene Welten. Also du siehst diese Vermischung und wir sehen diese Beatles-Platten, sind diese Beatles-Musik. Und das, was die mal gelegt haben, die Musik, was damals gelegt worden ist, das war Revolution, Woodstock. Und dann kannst du weitergehen bis hier in unserer Zeit, dann in diese christliche Anbetungsmusik, wo du auch immer hinguckst. Das ist nicht mehr das, was Gott wollte. Sweet Lord, also ich bin verliebt in dir, verliebt und mehr und so weiter. Und wer ist dann dieser eine? Das Böse und das Gute. Zuerst mal, lasst beides nebeneinander schön wachsen. Das gehört auch dazu. Und wenn du versuchst, es mit Gewalt auszureißen, wirst du auch den guten Samen noch mit ausreißen. Dass das Unkraut wächst, ohne dass man düngt, ohne es begießt und so weiter. Satan vergiftet die Menschen und du musst es zusehen und zulassen. Das gehört auch dazu, dass du jetzt nicht ein heiliges Feuer bekommst, so, jetzt, Herr, lass mich Feuer regnen. Wie jetzt die Jünger, da war doch jemand auf der anderen Straßenseite, die haben auch im Namen Jesu Kranke geheilt, auch im Namen Jesu Teufel ausgetrieben. Dann haben doch die Apostel gesagt, sollen wir rübergehen und Feuer vom Himmel fallen lassen? Und hör mal, was Jesus sagt. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und wir sollten den Rat Gamaliel sehr ernst nehmen, auch hier. Weißt du, normalerweise könntest du fanatisch werden. Und ich möchte euch bitten, hütet euch vor Extrem und Fanatismus, ist vom Teufel. Ist es von Gott, wird es bestehen bleiben. Und dann seid ihr Verbrecher, wenn ihr dagegen ankämpft. Und dann habt ihr gegen Gott gekämpft. War es nicht von Gott, wird es von selber untergehen. Brauchst du gar nicht groß anstrengen. Brauchst deinen Finger nicht. Du sollst mehr Gott loben und preisen. Ist es von Gott, wird es bestehen bleiben. Ist es nicht von Gott, wird es untergehen. Und so war es bisher immer mit dieser Geschichte. Alle Reiche, alle Mächtigen, wenn es von Gott war, sind sie bestanden. War es nicht von Gott, untergegangen. Der Fluch Biliams geht in Erfüllung und deshalb, wir sollten also sehr vorsichtig sein mit der Vermischung. Was ich, ein Problem, da kommt vor Jahren, sind schon vielleicht 30, nein, wären vielleicht 20 Jahre her sein, da kommt ein Mann zu mir und hat Kopfschmerzen, Migräne, etc., etc. Und ich soll für ihn beten. Und als ich so für ihn bete, sehe ich schon alles voll Davidsterne. Dieser Davidstern, also dieser Dreieck so und Dreieck so. Und dieser Davidstern, Hexagramm, alles voll. Ich habe gesagt, hör mal, du bist ein Götzendiener. Das hat nichts mit Israel zu tun. Der Davidstern kommt aus Babylon und ist ein Zauberzeichen. Als ich in Indien war, ich war verblüfft. In Indien, Motorradfahrer auf den Jacken hinten, so ein Davidstern in Rot, Mutter Erde. Also eins ist Feuer, Wasser und diese Elemente und das andere stellt Feuer und diese unterirdischen Elemente. Und dann, es gibt keine Tragtüte, wo nicht Hakenkreuz drauf ist. Der Polizist an der Straßenkreuzung steht mit der Hakenkreuz draufgedruckt. Verstehst du? Diese Symbole sind indische, alte babylonische Symbole. Glücksbringer, was es auch immer ist. Und so auch dieses Hexagramm. Der Teufel will, dass du deinen Verstand ablegst, dass du nicht drüber nachdenkst, was soll das und so weiter. Ja, das sind Juden. Die Juden haben das erstes Mal war das ein Fluchzeichen auf die Juden. Papst Innozenz hatte befohlen, dass die Juden einen Davidstern tragen sollen. Im 11., 12. Jahrhundert. Das ging dann wie ein roter Faden, war ein Zeichen des Fluches, der Verdammnis. Aber du siehst also dieses Zeichen dann, erst die Zionisten 1850 haben die Zionisten erst das als ihr Zeichen aufgenommen, ist aber ein Zauberzeichen in der Magie. Du kannst in den Freimaurerclub hineingehen, geh in eine Loge hier in Berlin, eine Loge, du wirst, oder bei den Illuminatis, hinter dem Mantel, hinter der Jacke ist ein Davidstern. Und deshalb habt nichts zu schaffen mit der Welt. Mit Illuminatis, Erleuchtete oder Freimaurer. Das sind das Zirkel, also dieses Dreieck, immer dieses Dreieck, überall wo dieses Dreieck vorkommt, so und so, sind alles typische Zeichen, Vermischung. Und wir wundern uns, das Volk Gottes geht nicht vorwärts. Das Volk Gottes macht keinen Durchbruch. Auch die Liebe zu Israel macht uns blind. Das Volk Gottes, Israel, das ist Volk Gottes, bleibt Volk Gottes. Aber das ist ein dahingegebenes Volk, ein geblendetes Volk. Gott gab sie dahin, nachdem sie die Wahrheit nicht annahmen, gab Gott ihnen kräftige Irrtümer. Das ist, was passiert ist. Und die enden in der babylonischen Zauberei. Die sind aus der babylonischen Gefangenschaft bis heute noch nicht draußen. Ihr Herz ist verstockt. Die Enkel tragen die Sache weiter, diesen Fluch. Generationsfluch. Wir können jetzt noch weitergehen. Oder auch manche Leute regen sich da auf. Genauso, wenn sie nicht Jesus sagen wollen, so feig sind, Jesus zu sagen, da versuchen sie den Juden in den Hintern zu kriechen und zu sagen, Yeshua, vergiss das. Yeshua, du kannst unsere Arab, Hebräisch sprechende Leute fragen, frag ein Mädchen auf der Straße, die aus der Judenschule gerade kommt und so weiter, oder geh hier ins jüdische Krankenhaus und frag den Arzt oder den Lehrer, der ein bisschen Hebräisch kann, und wenn du fragst, was heißt Yeshua, weißt du, was er sagen wird? Der Verfluchte. Und wenn, dann beten sie, Yeshua, weißt du, was sie sagen? Der Verfluchte, bitte hilf mir. Die Leute wissen nicht, was sie tun. Und du sollst ihn Jesus nennen. Der Heiland ist Jesus. Das ist den Juden zum Trotz. Kein anderer Name ist heil. Nicht in Yeshua. Aber da gibt es ganze Gemeinden, die benebelt sind. David, Stern, überall. Weißt du, ein Zeichen, das Gott Israel gegeben hat, war der Leuchter. Das war ein Zeichen für Israel. Der Leuchter. Das war im Tempel. Der Leuchter, dieser siebenarmige Leuchter. Eine tiefe Botschaft in sich selbst. Generationsflüche kommen. Du sollst keine anderen Götter haben. Ob es Hakenkreuz ist, ob es Davidstern ist oder was es auch immer ist. Das Kreuz ist ein Zeichen für die Christen. Und ich war verblüfft in Indien, als ich in Indien war. Ich wusste in Indien ganz genau, wo Christen wohnen, also wiedergeborene Christen. Die haben ganz groß ein rotes Kreuz an der Tür. Und dann konntest anklopfen und konntest Hallo sagen und wir waren ein Herz und eine Seele. Wo ein Hakenkreuz war oder bestimmte Zeichen auf dem Boden waren, da wusste ich, hier sind Buddhisten oder Hindus oder welche Religion auch immer wohnt. Die Religionen machen sich bemerkbar. Und wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Die Symbole, in der Endzeit kommen die ganzen Symbole, die ganzen babylonischen alten Symbole raus. In 2. Mose Kapitel 20, ich weiß, was ich sage, ist ja unpopulär. Aber wir wundern uns, wo diese ganzen Generationsflüche kommen. Die kommen daher. 2. Mose 20 heißt es, du sollst keine andere Götter haben. Du sollst auch nicht vor anderen Göttern dich niederwerfen und dich nicht ihnen verpflichten. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott bei denen, die mir feind sind. Und jetzt kommt dieser Fluch. Nicht Zauberei. Aber wenn du jetzt zum Wahrsager gegangen bist, mit Wahrsagerei hat der Fluch für dritte und vierte Generation nichts zu tun. Also ich kann 100 Wahrsager aufsuchen, ich kann Handlinien lesen lassen, ich kann Blei gegossen haben, ich kann allen Hokuspokus getrieben haben. Das ist nicht der Fluch, was mir der Fluch der dritten und vierten Generation bringt. Der Fluch der dritten und vierten Generation bringt, wenn ich mich niederwerfe vor falschen Gottheiten. Wenn ich mich ihnen verpflichte. Und das steht in 2. Mose 20, als Gott die Gebote gab. Wir lesen nur, du sollst keine anderen Götter haben. Weißt du, das hat Martin Luther so entkräftigt. Wir sollen den ganzen Text der Bibel lesen und nicht nur, du sollst. Alles, was in der Bibel drin steht, und zwar was davor steht und was danach steht, das ist ausschlaggebend. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Bei denen, die mir feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen, an der dritten und vierten Generation. 2. Mose 20 unterstreicht das. Bei denen, die mich lieben aber und auf meine Gebote achten, erweise ich Tausenden meine Huld. Das ist das Wort Gottes. Hier haben wir den Schlüssel. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er lässt nichts durchgehen. Es geht nicht um eine Sünde oder nicht eine Sünde, sondern es geht um eine Verpflichtung, ein Verhalten. Leute, alle, die im Dritten Reich waren, deine Eltern waren es bestimmt im Dritten Reich, und die Heil gerufen haben, diese Leute sind unter einem Fluch. Oder im Osten, FDJ. Und die ganzen russischen Zeichen da, auch da, man sieht auch so, also auch dort im Osten, man hat auch die Götzen genauso auf der gleichen Art wie im Dritten Reich angebetet. Immer geschworen. Und warum hebt man die Hand? Eine Stimme. Ich gebe meine Stimme dir. Ich gebe dir meine Stimme. Und immer mit der Hand, so wie man, wer ist dafür, wer ist dagegen? Du musst nicht viel machen. Weißt du, so Stimmung. Ich bin dafür. Ich bin für diesen Götzen. Oder diesen Gott. Du sollst dich niederwerfen. Es ist, weißt du, wir stellen das mal so schlimm vor. Es ist noch schlimmer. Ich gebe meine Stimme, meine Zustimmung, meine Bejahung. Und das geht dann an die nachfolgenden Generationen. Wir wundern uns, warum dann die Menschen Gott hassen. Durch die Anbetung kommt. Was wollte der Teufel von Jesus haben? Bet mich nur ab. Du musst nur so machen. Bist fertig. Du musst nicht immer so tief runtergehen. Du musst nur einen Knicks machen. Bete mich an. Die Anbetung deiner Eltern, deiner Großeltern hat auf dich Auswirkung. Und jetzt geh mal durch, 50, 70 Jahre und noch maximal 120. Weiter brauchst du nicht gehen. Und zwar die mich hassen. Und da möchte ich alles Sozialisten. Weißt du, bis heute, ich kann SPD nicht wählen. Werde ich auch nicht wählen. Weil die noch in ihrem Programm das Manifest von Karl Marx haben. Das Manifest von Karl Marx ist immer noch drin. Karl Marx war ein Gotthasser. Ja, ja, du wohnst doch in der Straße. Sollst umziehen. Du solltest, ich kann nichts dafür. Weißt du, es gibt Dinge, wo man nichts dafür kann. Du kannst für die Sache, dass du dort wohnst, nicht. Und du wirst niemals Karl Marx anbeten. Also, aber wie viel Blut und wie viel Tränen, wie viel Leid, wie viel Unglück hat der Mann, der zuerst einmal seine Doktorarbeit auf die Auslegung des Matthäus-Evangeliums gemacht hat. Der hat die Bibel gekannt. Aber dann hat er sogar auch seinen Namen umgetauft und so weiter. Jerusalem umgedreht, von hinten gelesen. Und das hat er sich so auch anreden lassen für die unsichtbare Welt. Väter, die mich hassen, wo waren deine Großeltern in dieser Zeit, vor 70 Jahren? Was hat ihr Leben bestimmt? Und ich sage euch eins, Krieg und Materialismus, das hat ihr Leben bestimmt. Hass, die Bolschewiken und die Nazis. Hass der Völker. Hass hat die Menschen bestimmt. 5. Mose Kapitel 7, Vers 9 und 10. Daran sollst du erkennen, Jahwe, dein Gott, ist der Gott. Er ist der treue Gott und noch nach 1000 Generationen achtet auf den Bund und erweist denen seine Huld, die ihn lieben und auf seine Gebote achten. Aber denen, die ihn feind sind, vergilt er sofort und tilgt einen jeden aus. Er zögert nicht, er vertilgt sofort. Das ist also die Geschichte. Viele sind gestorben von diesen Vätern. Deshalb, die das verursacht haben, die leben nicht mehr. Die sind umgekommen, egal wo. Aber die Enkel leben weiter. Das ist was ganz Merkwürdiges. Die Sache wird mit dem Blut vererbt. Esau hasste Jakob. Und wir sehen, wie der rote Faden durch die ganze Geschichte Esaus geht. Haman, ein Edomiter, hasste die Juden. Herodes, ein Edomiter, hat sogar die Knaben getötet, als Jesus geboren werden sollte. Und es geht wie ein roter Faden. Also es vererbt sich. Und wir können diesen Teufelskreis unterbrechen. Und es ist interessant, die Familie Korah hat gegen Gott rebelliert. Und dann hat Gott eine ganz einfache Sache gemacht. Wer für den Herrn ist, der stellt sich auf die Seite. Und wer für Korah, Dothan und Abiman ist, der stellt sich auf der Seite. Und das Erstaunliche ist, dass die Kinder Korahs sich auf die Seite Gottes stellten. Und die haben Psalmen geschrieben später in der Bibel. Weil die eine Entscheidung getroffen haben. Unser Vater, der kann machen, was er will. Wir bleiben bei Gott. Und wir müssen auch diese klare Entscheidung machen, sonst gehen wir genauso in den Abgrund wie der Vater und die ganze anderen, der ganze Anhang. Und wir wundern uns manchmal für unseren Untergang und unseren Ruin. Was ist da Schuld? Er ist ein Vergelter und er bleibt es. Falsche Lehren. Dumme Lehren. Ich möchte jetzt noch ein bisschen weitergehen. Ich denke nur, die 68er Generation oder die 60er Generation, 68er, das nennt man nur so als Zeichen. Rebellen. Diese 68er Generation, die Rebellen waren, denk nur an Fischer, die sitzen im Parlament, saßen im Parlament, da haben unser Gesetze gemacht. Schilly, einer, der die Anarchisten verteidigte, Otto Schilly, der war Innenminister und hat Gesetze gemacht, an denen wir noch ganz hart zu kauen haben werden. Er hat zuerst mal mit denen, die verteidigt, für die gekämpft. Und diese Leute haben Weichen gestellt in unserer Politik und Gesellschaft. Die Sünden unserer Väter. Wir werden noch mit Überraschung feststellen, was da passiert. Diese Ideen, die rote Grütze, was den Kindern gelehrt worden ist und so weiter. Dass die Kinder, weißt du schon, Kinder, die keine Ahnung sind, die sollen sich sexuell betasten und betätscheln und so weiter fühlen, junge Mädchen, dass sie das zu zwei verschiedene Geschlechter auf dieser Welt sind, die entdecken noch früh genug, dass es zwei Arten von Menschen gibt. Aber dann die sexuelle Freiheit. Wir wundern uns, wo kommt die ganze Unmoral in unserem Lande? Die Weichen sind hier bei der 68er Generation gelegt worden. Die Generation der Aussteiger. Ich denke, wir sollten genau das tun, was die Kinder von der Familie Korah getan haben. Uns bewusst trennen, den Ballast abwerfen und nicht nur einfach verdrängen. Und dann nach dem Krieg, das ist eine interessante Geschichte, wir wundern uns, warum wir so auf die Esoterikwelle abfahren oder unsere Generation so auf die Esoterikwelle abfährt. Wir haben lange Zeit verdrängt, die Männer vor allem. Wir haben eine Mangelgesellschaft gehabt. Wir dachten, wir haben diesen Ballast abgeworfen, aber ein Vakuum ist da entstanden. Der Mensch kann nicht ohne Geist leben. Der sehnt sich nach Geist. Und deshalb die Mütter, und das sind vorwiegend Frauen, die esoterische Literatur verschlingen und kaufen. Die Sünden der Väter, beziehungsweise auch der Mütter. Ich möchte also nicht nur die Väter jetzt ins Gericht nehmen, sondern auch die Mütter, praktisch unsere Vorgeneration. Und die reicht normalerweise, diese Wüstenwanderung, und jetzt passt auf, diese Wüstenwanderung reicht 40 Jahre. Weil sie nicht geglaubt haben, weil sie Gott nicht recht gaben, mussten sie 40 Jahre in der Wüste wandern. Du fragst dich, warum dreht sich unser Leben nur im Kreis? Wir kommen aus diesem Teufelskreis nicht raus. Wir sind verdammt verflucht. Was ist mit uns los? Verwünschen? Unsere Väter haben nicht geglaubt. Unsere Väter haben Gott nicht gehorcht. Unsere Väter haben sich vermischt. Du kannst diese Geschichte da mit dem Moabitern und den William sehen. Unsere Väter haben Götzen angebetet, was es auch immer gewesen ist. Lutheraner, die haben die Bibel angebetet. Weißt du, ich bete nicht die Bibel an, Bibel ist Wort Gottes. Aber die Bibel zum Papst zu machen, der Buchstabe tötet, der Geist ist, was lebendig macht. Der Buchstabe tötet. Ich bete auch nicht den Papst an. Ist auch nur ein Mensch. Aber, was ich sagen will, auch vor allem gerade die Bibel, auch vor allem Evangelikale und so weiter, die Bibel. Die Bibel, das Wort Gottes. Es ist Wort Gottes und bleibt Wort Gottes. Aber der Buchstabe ist es nicht, was wir wollen. Den Geist, der da drin spricht. Der Geist, der sich uns offenbart. Und die Offenbarung und so weiter. Andere haben die Kirche vergötzt. Andere die Nation. Die Tugend, den Anstand, Moral und so weiter. So viele Dinge sind angebetet worden als Götzen. Die mich hassen. Und die mich vergessen. Die mich in den Stich lassen, sagt Gott. In Psalm 68, Vers 2, Gott steht auf, um seine Feinde zu zerstieben. Die ihn hassen, fliehen vor seinem Angesicht. Und die Frage ist, haben wir schon Buße getan über die Sünden unserer Vorfahren? Uns distanziert und gesagt, Vater Korah, ich hab dich lieb, Gott segne dich, geh du, wo du hin willst. Ich bleibe hier. Ich gehe nicht mit dir mit. Ich ziehe nicht mit dir mit. Ich mache mit dir nicht mit. Und deshalb, vor Gottes, muss ich ganz klar entscheiden. Weißt du, nicht nur Hand auflegen, im Namen Jesu bist du frei, und dann geht ein bisschen, grunzt du was und so weiter und denkst es draußen. Nein, es ist ein radikaler Bruch. Ein radikaler Bruch. Und du musst vorstellen, wie schwer das war, sich von seiner Familie zu distanzieren. Heute verstehen wir von der Familie nichts, aber damals war Familie noch Familie. Hat noch Bedeutung gehabt, die Großfamilie. Du gehst weg und du gibst alles auf. Und du weißt nicht, wie es weitergeht. Vater steht dort und du stehst hier. Und du trennst dich von einer Sippe. Du trennst dich von, und das war Establishment, das waren die führenden Männer im Volk, wenn du Dothan und so weiter nimmst und Korah nimmst. Das waren Häuptlinge. Du trennst dich von dem Häuptling. Was bist du jetzt? Aber weißt du, dann ist das Schöne dabei, Gott nimmt dich auf in seinen Tempeldienst. Du bist Sänger Gottes und die waren dann nachher Sänger Gottes. Die wurden zu den Leviten gerechnet und die standen dann am Altar und konnten Gott anbeten. Weil sie sich radikal von der Sache getrennt haben. Was es auch immer ist. Was war vor 50, 60, 70 Jahren? Was haben deine Väter verherrlicht? Hast du dich von dieser Lebensweise gelöst? Und Petrus predigt am Pfingsten, lasst euch erlösen von der väterlichen Lebensweise. Und das war Judaismus. Lasst euch erlösen vom Pharisäertum. Lasst euch erlösen vom Schriftgelehrtentum. Lasst euch erlösen von all diesen ganzen Sekten, was damals im Lande gang und gäbe war. Wir wissen allein von Flavius, dass allein in Jerusalem, als Jerusalem belagert war, 7 Pharisäersekten waren. So, war dein Vater Freimaurer? War dein Vater Nazi? Oder deine Mutter? Sozi? War dein Freidenker? Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. Weißt du, verpflichten dich, ihnen zu dienen. Das heißt, ihre Wünsche zu erfüllen. So hat mein Vater schon immer gemacht, so hat meine Mutter gemacht, so mache ich das. Mein Großvater, das ist dieser Fluch der Generationen, dass man immer fortsetzt und nicht diesen Teufelskreis unterbricht. Welche Ideale haben sie damals geleitet? Welche gottlose Erziehung haben sie damals genommen? Typische Erziehung. Pestalozzi natürlich hat das auch in die Welt gesetzt. Dem Kind muss der Wille gebrochen werden. Und weißt du, und wir wundern uns, warum wir lauter Krüppel haben in unserer Gesellschaft. Und warum so viele verkrüppelte Menschen herumlaufen in unserer Gesellschaft. Der Wille muss den Menschen gebrochen werden. Nein, der Wille muss in die richtigen Kanäle geleitet werden. Nicht Gehirnwäsche. Und was hat man den Leuten verpasst? Gehirnwäsche. Den Willen muss man brechen. Und immer wieder versucht man, den Willen zu brechen. Gott hat uns den Willen gegeben, damit er sich entwickelt und nicht, dass er gebrochen wird. Damit unser Wille geheiligt wird. Der Wille muss gebrochen. Wir sehen pädagogische Irrtümer. Oder wir haben Einstein die Bombe der Kernspaltung entdeckt. Oder Oppenheimer, ein Jude, Karl Marx. Und weißt du, diese Leute hätten die Welt verändern können. Was für ein Segen hätte über Juden kommen können, von Juden kommen können, wenn die Juden Gott gedient hätten. Aber Oppenheimer und Karl Marx, beide Juden, Einstein, beide Juden haben die Kernspaltung, Atombombe. Und ich sage euch eines, in der nächsten Zeit wird irgendwo eine Atombombe in Iran fallen. Das wird 50 Jahre vom letzten Abwurf der Atombombe, 50 Jahre, ich glaube, dass es dieses Jahr oder nächstes Jahr passieren wird. Also länger halten die Leute ja nicht aus. Die wissen gar nicht, was eine Atombombe ist. Und es wird dieses Spielzeug da einfach runtergeknallt und dann wird Weltenbrand angezettelt. Einmal wurde der Krieg gestoppt anscheinend und alles, weißt du, mit diesen Argumenten, scheinheiligen Argumenten, um des lieben Friedens willen, um Frieden zu sichern. Alle Kriege wurden geführt worden, um Frieden zu sichern. Alles Quatsch und Lüge. Der Teufel steckt dahinter, um Frieden zu sichern. Kommt so scheinheilig, alles diese pädagogisch. Und dann kam Freud, Freud ist auch ein Jude, und Freud mit seiner Psychoanalytik. Weißt du, das war ein sexuell perverser Mensch. Wenn du seine Geschichte liest und seinen Hintergrund liest, wie konnte das auf die Menschheit losgelassen werden? In aller Liebe. Aber seine Ideologien, seine Feststellungen, seine Erkenntnisse, diese perversen Gefühle und Entdeckungen, das sind Grundlage der Psychoanalytik heute. Nach der werden Menschen gelenkt und Menschen gesteuert, nach Menschen, da geht alles in diese Richtung. So, die Sünden der Väter. Deshalb wundern wir uns, wo haben wir die ganzen psychisch Kranken her? Die psychisch Kranken kommen nicht vom Himmel. Die kommen auch nicht aus der Hölle, durch diese falsche Erziehung, diese falsche Prägung, falsche Formulierung. Wenn du ein bisschen komisch ernimmst, sobald du Stimmen hörst, besessen. Aber dass das ein Mensch, ein sensibles, wie übersinnliches über und so weiter, das wird den Menschen gar nicht groß gesehen. Alles wird rationell erklärt. Ratio. Alles logisch. Dieses Dichten und Denken der Deutschen, das behaftet uns. Alles rationell erklären. Aber es gibt zwischen Himmel und so vieles, was sich nicht erklären kann. Und was man nie erklären wird, erst wenn man dort ist, wird man das alles verstehen. Aber du siehst, dieses Denken sitzt ganz tief drin. Gottes Hass, das soll von Gott kommen. Nein, darf es nicht sein. Gottes Hass. Und ich sage euch eines, wenn du die Geschichte beobachtest, aus Gottes Hass kommt Judenhass, kommt Menschenhass, kommt Selbsthass. Wenn man Gott anfängt zu hassen, das nächste, was nachdem man Gott gehasst hat, geht wie ein roter Faden durch die Geschichte, hat man voll Gottes gehasst, Bibel gehasst, Kirche gehasst. Wenn du einmal anfängst, Gott zu hassen, dann kommt Israel, dann kommt all das und dann wird es gehasst. Und genau die benehmen sich auch noch dumm dazu, obendrauf. Die geben noch Anlass dazu, aber der Hass ist da. Ich habe nur von einem Schauspieler, John Knittel. Und dann hat er sagt, ich habe angefangen, Kirchen, Kapellen, Bischöfe und das Ganze zu hassen. Und dann ging es rapide bergab. Wenn Gott zu und Sohn eines Missionars in Indien geboren, aus den pietistischen Kreisen, also am schlimmsten, die größten Gotteshasser sind Leute gewesen, die, oh Güte, im pietistischen Elternhaus aufgewachsen. So, Menschen, die mit der Religion aufgewachsen sind, Nietzsche, Vater, Mutter, kommen aus Pastorenhäusern oder selber Pfarrer. Und hier dieser Knittel. Wenn Gott zufälligerweise wirklich lebte, war er der größte Verbrecher, denn er hatte den Tod in alle Dinge gelegt. Die Menschen lässt er nur deshalb leben, damit er sie eines Tages sterben lassen konnte. Weißt du, so Hass auf Gott mit philosophischen Argumenten. Alle, die mich hassen, die Gott persönlich hassen. Weißt du, zuerst einmal, jetzt, wir sind selber gefordert, jeder Einzelne. Wie schnell wirst du zum Gotteshasser? Wie schnell verleitet dich der Teufel zum Gotteshass? Sag doch deinem Gott ab. Guck mal, du hast schon so viel gebetet. Und wie viel Gebet hat er erhört? Der Teufel versucht dich mit allen Mitteln zum Gotteshasser machen. Und er findet genug Idioten, die da irgendwie was verzapfen, was sagen und so weiter. Ja, ja, du, das stimmt. Ist wahr. Religion ist Opium fürs Volk. Und schon wird eine ganze Philosophie aufgebaut. Die Sünden der Väter. Bis ins dritte und vierte Glied. 4. Mose 14, Vers 18. Ich bin Jahwe, das sagt Gott, langmütig und reich an Huld, der Schuld und Frevel wegnimmt, der aber den Sünden nicht ungestraft lässt, der die Schuld der Väter an den Söhnen verfolgt, an der dritten und der vierten Generation. Gott lässt die Schuld nicht durchgehen. Ich kann sagen, ich bin evangelisch. Vergiss es. Der Teufel interessiert sich nicht, ob du evangelisch oder katholisch oder gar nichts bist. Oder Atheist bist. Wegen der Sünden der Väter blieben die in der Wüste. Ihr Unglaube, ihr Götzendienst. Ihr Ungehorsam. Sie waren nicht besser als die Kananiter. Warum soll Gott sie, warum soll der liebe Gott die Juden jetzt gerade oder die Israeliten ins gelobte Land reinlassen? Weil sie auch nicht besser sind wie die Kananiter, die er vertreiben wollte. Die dienen auch Göttern und glauben nicht Gott und folgen Gott nicht. Also, wir müssten besser sein als die. Was ist Götzendienst? Und wir sollten uns von der väterlichen Lebensweise befreit werden. Die haben den Eltern, unseren Großeltern oder Urgroßeltern den Weg verbaut ins gelobte Land. Götzendienst ist etwas kultisch zu verehren. Dazu gehören auch Formen der Einweihung. Wie viele Leute, ich habe vor gar nicht so langer Zeit, das ist vielleicht schon jetzt ein paar Jahre her, da kam jemand, die Frau kam in einem christlichen Gottesdienst, geisterfüllten Gottesdienst, nicht bei mir, Gott sei Dank, aber kam und dann fing sie, wenn sie anfing zu beten, wurde sie geschüttelt. Und es ging hin und her, ich habe keine Lösung gefunden, immer geschüttelt. Es war nicht der Heilige Geist. Und ich habe gesagt, sag mal, bin auf dem Grund Seelsorge, eine Seelsorge, zweite Seelsorge, dritte Seelsorge, Haufen Seelsorge verwendet, um rauszukriegen, wo kommt diese ganze Schüttelei her. Und dann letztendlich habe ich entdeckt, die Frau hat an Reiki-Einweihungen teilgenommen. Und Reiki, dieser Reiki-Geist über einen Menschen kommt, Schüttelei ist eines dieser Zeichen. Und du musst mit solchen Leuten nur zusammenkommen und mit solchen Leuten Verbindung haben, die sich diesen Gottheiten oder sind keine Gottheiten, sind Waschlappen letztendlich, aber die solch einem Waschlappen sich geweiht haben, die kriegen die ganzen Dämonen, die ganzen Geister und dann so Reiki-Meister, Meisterin, wie viel Grad es auch immer ist, dich dann einweiht, dann kriegst du den ganzen Spuk, den hast du dann zu Hause. Vermischung. Keine Sünde ahndet Gott so massiv und so bösartig und so grimmig und so zornig wie Götzendienst. Keine Sünde. Da ist Mord noch sanft. Keine Sünde als Götzendienst. Das ist die Grundsünde aller Sünden. Götzendienst ist die Grundsünde aller Sünden. Nicht der Mord, nicht Ehebruch, nicht Diebstahl, nicht Lüge. Götzendienst. Deshalb beginnt das erste Gebot. Deshalb beginnt das Vaterunser mit der Heiligung des Namens Gottes. Und du sollst auch keine anderen Götter haben. Götzendienst ist die Ursünde allen Sünden. Kultisch verehren. Wenn du Gott nicht mehr als über dich hast, kommt der Teufel über dich. Wer Götzendienst betreibt, verbindet sich mit den Sünden der Sünder. Gutes Wort. Mit den Sünden der Sünder. Mit allen Unreinen. Mit den ganzen Verbrechen des Götzendienstes. Alles, was dann kommt. Wer Gott nicht mehr als Herr hat, macht alles. Also dies. Götzendienst ist die Grundsünde aller Sünden. Der Sünde, wer Sünde tut, ist der Sünde Knechtern. Wer Gott seinen Schöpfer ablehnt, hasst die anderen, hasst sich selbst, hasst Gott, hasst alles. Hasst auf seine Nachkommen, hasst sein eigenes Fleisch, tut denen kein gutes Werk. Und Gott sagt, ihr sollt euch kein, und das ist interessant, kein Idol machen. Das ist Götze, Idol. Führer, Befehl, wir folgen dir. Dieses goldene Kalb, ein Idol. Geschwister, es ist auch gefährlich, sie einen Pastor, Bruder oder Schwester als Idol zu nehmen. Genauso schlimme Sünde. Nur die sieht man es nicht so. Aber ich möchte so sein wie die oder wie der. Alles Idole. Der einzige Superstar ist Jesus Christus. Halleluja. Der einzige Superstar ist Jesus. Ein Idol. Und Gott erlaubt, dass du an allen Idolen scheiterst. Deshalb lassen dich die Brüder und Schwestern manchmal in den Stich, kriegst eine Ohrfeige geklebt und dann wunderst dich, wo kommt das alles her? Warum? Weil du Götzendienst betrieben hast. Dafür hat schon ein Engel gesorgt. Dass du dann vor die Tür gesetzt wirst. Gott befreit uns, weil Gott dich lieb hat. Gott will nicht, dass du fremden Göttern dienst. Gott will es nicht. Deshalb kriegst du so eine Ohrfeige. Im Henochbuch geht's bei euch nicht, aber es ist ein apokryphisches Buch. Im Henochbuch wird gesagt, dass die gefallenen Engel, die Dämonen also, aus allem auf Erden Götzen machen. Aus kriechenden Tieren. Alles, was sich irgendwie bewegt und lebt, machen die einen Götzen draus. Aus allem, was sich bewegt. Machen sie gleich einen Götzen, vergöttern gleich und sagen göttliche Autoritäten, selbst Steine. Also es ist interessant, dass das Henochbuch ist etwa 300-400 Jahre vor Christus geschrieben worden. Sagt man es nachweislich. Also Verehrung der Gegenstände. Aus allem machen Dämonen gleich einen Götzen draus. Du musst sehr aufpassen. Auch in Berlin. Hast nicht schon gehört? Toi, toi, toi. Weißt du, was das heißt? Teufel, Teufel, Teufel. Ist Anrufung der Dämonen. Wunder dich nicht, wenn es nachher durchfällt bei der Prüfung. Toi, toi, toi. Da gibt es so viel Verdecktes, Verschleiertes, das dir die Kraft raubt. Und dann gehen die Kinder Gottes lahmarschig durch die Welt. Warum? Weil sie den Teufel anrufen. Toi, toi, toi. Und bringen alles durcheinander. Das sind unaufgeklärte Gläubige. Oder in katholische Gegenden, bei euch passiert es ja nicht, dann werden seine Türen hingeschrieben, so die drei heilige Könige. Sind auch Dämonen. Sind keine heilige Könige. Machen sie, ja, das machen sie in Bayern noch immer und in anderen Gegenden auch immer. Und diese Zahl, weißt du, da ist das Haus, du wunderst dich, wenn deine Ehe kaputt geht, du wunderst dich, wenn das alles schief läuft. Warum? Weil das Haus Gottheiten geweiht ist und nicht Gott. Weißt du, wenn ich da anfangen würde, damit zu machen? Ich habe eine ganze Liste, ich könnte wochenlang predigen. Ich sage dir was, es ist so wichtig, dass man Aufklärung hat. Weißt du, Götzendienst sitzt uns ganz tief ins Blut. Du hast es nicht getan, aber deine Eltern haben dich getan. Dein ganzes Haus ist den Gottheiten geweiht. Du hast es nicht getan. Du wirst es auch nicht tun, weil du Kind Gottes bist. Aber du wunderst dich, ich bete und ich komme nicht durch. Ich habe kein Heilszeugnis, ich weiß nicht, sind mir meine Sünden vergeben, sind sie nicht vergeben, bin ich Kind Gottes oder bin ich nicht? Wenn ich sterbe, wo bringe ich meine Ewigkeit zu? Oder du willst mit Gott kommunizieren, aber kommst nicht durch und fragst dich, was ist mit mir los? Falsche Philosophien, falsches Denken. Wir übernehmen so viel und fragen uns, wieso. Der Nebukadnezar hat dem Daniel und seinen Freunden heidnische Namen gegeben von Göttern. Von Göttern. Sadrach, Mesach, Abednego, alles heidnische Gottheiten, so haben sie nicht geheißen. Sie selber haben das nicht angenommen. Daniel war immer Daniel und nicht Belsatzar. Weißt du, der Teufel gibt uns Namen, legt uns fest, bindet uns an irgendeine Gottheit. Das ganze Nachgehen von Tierkreiszeichen, schon allein, was du bist, Fisch oder Vogel oder Kuckuck oder, weißt du, dieses ganze, der ganze Glaube an Tierkreiszeichen ist der größte Schmarrn, den es gibt. Der größte Schmarrn. Weil, ja, es gibt Tierkreiszeichen. Die Sterne, Jungfrau und etc. Aber die sind im Himmel oben. Aber nicht, und die Menschen haben Astrologie draus gemacht. Weißt du, die Astronomen früher haben die Zeiten berechnet, wann was passiert, wann was kommt und so weiter. Das ist eine Wissenschaft für sich selbst. Aber nicht eine Wissenschaft von Dummen. Eine Wissenschaft, jetzt ist das Sternbild sowieso und die Bibel spricht vom Stern Orion, Sternbild Orion oder Waage etc. Die Bibel spricht davon. Aber der ganze Glaube, den wir heute so haben, wird ein Tierkreis sein. Ich bin. Was? Weißt du, erstens mal ist es so blöd, es war nicht exakt diese Sternbildstation, als du geboren bist. Das ist nur eine Einbildung, was du in Einredung. Jetzt könnte ich dieses Ding nehmen. Oder andere, die nur Rettich essen, weil sie jetzt unter Mondschein so und so gepflanzt und gesetzt worden ist. Leute, wir müssen von diesem ganzen Fluch, weißt du, aber viele, du nicht, aber deine Eltern haben dich mitgenommen, haben dir es eingeimpft und dir eingeredet, das bist du. Und was ich glaube, das bin ich. Wenn ich glaube, dass ich ein Elefant bin, bin ich ein Elefant. Das, was du glaubst, das bist du. Weißt du, und die Leute fangen hier zu glauben an und sie unterordnen sich, ich bin ein Widder. Naja, bin ein Widder, kann nichts dafür, bleib so. Und der passt zu dem und der passt zu dem. Dann heiraten sie sogar noch nach diesen Sternbildern und suchen sich die Sternbilder. Wer passt zu mir? Die fragen nicht den Herrn, die fragen die Sternbilder. Horoskop gehört in diesem Bereich. Es wird Zeit, dass Volk Gottes aufwacht von den ganzen Dummheiten. Wir übernehmen. Und du wunderst dich nachher, wo du dann das alles übernimmst. Wir übernehmen, was alles dort gelaufen ist. Wir übernehmen manchmal so heimlich und unbewusst. Dulden das lassen zu und wundern uns, das geht nicht vorwärts mit mir. Ich drehe immer im Kreis und schon 20 Jahre bin auch nicht weiter, bin nicht drüber hinausgekommen. Gottlosigkeit bis ins dritte und vierte Glied. Aberglaube bis ins dritte und vierte Glied und greift noch weiter. Es ist interessant, Gott ist gnädig und barmherzig. Wenn jemand Gott dient, und ich habe gelesen, wenn jemand Gott dient bis ins tausendste Glied, wir haben in der Bibel Beispiele, wo Gott eigentlich sie vernichten musste. Blieb nichts anderes übrig, die waren so böse, die Menschen. Aber um Davids Willen, oder einige Jahrhunderte später beim Hiskia, um Davids Willen wird sein Leben verlängert. Einige Jahrhunderte später beim Ahab, also der schlimmste Verbrecher im Volk Gottes, damals war der Ahab mit seiner Isebel. So viel Unheil, so viel Unglück gemacht und so viel und so weiter. Aber um Davids Willen, immer wieder, weil einer Gott mit Gott wandelte. Also, du hast nicht nur jemand, der dir geschadet hat in deiner Ahnenlinie, sondern auch jemand, der dir gedient hat in deiner Ahnenlinie. Um Davids Willen. Irgendjemand war es, der wirklich mit Gott ernst gemacht hat und nicht den Götzen sich niedergeworfen hat. Wieso komme ich da auf diese dritte und vierte Generation, 50 und 70 Jahre? Daniel Kapitel 9, schlag mal auf. Ich suchte in den Schriften die Zahl der Jahre zu ergründen, die Jerusalem nach dem Wort des Herrn, Daniel 9, Vers 2, nach dem Wort des Herrn an den Propheten Jeremia verwüstet sein sollte. Und es waren 70 Jahre. 70 Jahre. Also dieser Teufelskreis dauert in der Regel 70 Jahre. 50 bis 70 Jahre, weil ich gnädiger bin und großzügiger bin und es nicht so schlimm nehmen möchte und so weiter. 70 Jahre. Jeremia Kapitel 25, damit du siehst, diese Zahl, wo ich die her habe. Jeremia 25, Vers 11 und 12. Das ganze Land wird ein Trümmerfeld und zum Bild des Entsetzens. Und die Völker werden dem König von Babel 70 Jahre lang dienen. Sind aber die 70 Jahre vorüber, dann ziehe ich dem König zu Babel zur Rechenschaft für seine Schuld. Interessant ist Deutschland. Wir haben, das beste Beispiel ist Berlin und Deutschland. Man hat diesen Pergamon-Altar aufgebaut hier in Berlin, 1896 entdeckt, dann hat man eingeweiht und so weiter. 1930 hat man dann das Museum eingeweiht. 10 Diktatoren regierten zu der Zeit in Europa, als dieses Museum eingeweiht wurde. Aber Gott sagt in 5. Mose 7 und 5. Mose 12, wenn du die Altäre, die ich zerstört habe, wieder aufbaust und fragst, wie haben die gedient, wie die Väter ihren Gottheiten gedient haben, wie haben die geheißen? Du solltest dich eigentlich nicht interessieren, ob es Karl Marx heißt, die Straße oder Kuckuckstraße ist und sonst was. Interessiert dich. Aber du wohnst jetzt in dieser Schillerstraße und kannst nichts dafür. So. Kannst nicht, es gibt Dinge, wo wir nichts dafür können. Aber du sollst dich nicht interessieren. Und was ist passiert? 70 Jahre lang ist dieses Volk, und 5. Mose 7 und 5. Mose 12 heißt es, dann werde ich den Fluch bringen, und der Fluch nach der Bibel ist halbiert und geviertelt. Die Stadt und das Land war halbiert und geviertelt. Und 70 Jahre. Und es interessant ist, dann findet, weißt du, als 1989 die Mauer fiel, ich war einer der wenigen, die habe Halleluja geschrien. Halleluja, Gott hat was, eine Tür aufgetan. Ich glaube, dass es was auch Gott war. Aber dann kriege ich ein altes Buch, veröffentlicht 1920. Ein altes Buch, kein christliches Buch, veröffentlicht 1920. 1919 im November fand in London eine Konferenz von Freimaurern. Ein Treffen von Freimaurern. Und dort, dieses Buch ist dort gedruckt worden. Also 1920 veröffentlicht worden. Das heißt also, in dieser Zeit ist entstanden, dieses Buch konnte nicht manipuliert werden. Kann nicht mehr manipuliert werden. Auf der Deckel und die ganze Schrift und alles. Und dann hieß es dort im November 1919, Deutschland wird zerteilt bleiben 70 Jahre. Und dann rechnen 1919 November bis 1989. Können die Journalisten machen, was die wollen? Die können es nicht verhindern. Warum? Weil sich da eine Verschwörung sie breit macht. Also, das ist ein anderes Thema. Aber 70 Jahre, unsere Geschichte, ich könnte jetzt durchgehen, ich könnte so vieles machen. Aber auch Gott hat seine Geschichte. Nicht nur der Teufel, auch Gott hat seine Geschichte. 1900 und der Staat Israel, weißt du, 50 Jahre, und in der Bibel heißt es nach 50 Jahren, der Zionistenkongress war 1897 in Basel damals. Und dort haben sich Juden zusammengeschlossen, was es auch immer gewesen ist, wer auch immer dabei war, es spielt auch jetzt keine Rolle, die haben gesagt, wir brauchen eine Heimstätte für unser Volk. Und in der Bibel heißt 50 Jahre, 50 Jahre dauert, dass man, wenn man sein Erbe verspielt hat, wenn man ja schlecht gewirtschaftet hat, schlecht gehaushaltet hat, nach 50 Jahren kommst du in dein Erbteil zurück. 1948 der Staat Israel ausgerufen. 70 Jahre später, in der Bibel heißt es, und Jerusalem wird von den Heiden zertreten, bis der Heidenzeit rum ist. 1897 und 70 Jahre später 1967. Moshe Dayan steht an der schönen Tor, auf der anderen Seite vom schönen Tor, vom goldenen Tor, und sagt, ich kann dieses Tor von hier öffnen, aber der Messias, wenn er kommt, kann er von der anderen Seite öffnen. Jerusalem ist zum ersten Mal von den Juden eingenommen worden. Jerusalem, Teddy Kollek, der jetzt erst gestorben ist, der ist der erste Bürgermeister gewesen dieses vereinten Jerusalems. Guck mal, Gott arbeitet auch nach seinem Zeitplan. Auch in die Freimaurer und die Geheimorganisationen, die kennen ja das alles durch und durch. Die sind ja nicht so doof, dass sie die geheimen Schriften und die Lehren der Bibel nicht kennen. Aber jetzt, was mich interessiert, ist hier die 70 Jahre. Wie komme ich mit dem Fluch und Verwünschungen der Ahnen zurecht? Wie komme ich zurecht? In der Bibel jetzt noch ein paar Verse dazu. Jeremia 29, Vers 10. Wenn 70 Jahre für Babel vorüber sind, dann werde ich nach euch sehen und mein Heilswort an euch erfüllen und euch an diesem Ort wieder zurückbringen. Und es ist auch so passiert, genau exakt, wie Gott gesagt hat. Dann Jeremia 27, Vers 7. Alle Völker sollen ihn, also Babel, untertan sein, ihm und seinem Sohn und seinem Enkel, bis auch für sein eigenes Land die Zeit gekommen ist, dass große und mächtige Könige es knechten. 70 Jahre, Daniel hat geforscht, hat gefragt, wir haben das gelesen und so weiter. Und wir wissen, dass Gott gnädig ist im Jona-Buch, Kapitel 4, Vers 1 und 2 heißt es, Gott wurde zornig auf, oder Jona wurde zornig auf Gott, weil Gott das Unheil reute. Er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, ich habe es ja schon gewusst, als ich noch daheim war, bevor ich dir weggelaufen bin. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Huld, dass dich deine Drohungen dich reuen. Ich werde es vernichten. Gott hat es gereut. Warum? Die haben dort in Nineveh in Sack und Asche Buße getan. In Sack und Asche Buße getan. Für ihre Sünden. Die haben für ihre Sünden getan. Jetzt Daniel tut Buße für die Sünden seiner Vorfahren. Es gibt also stellvertretend. Du leidest stellvertretend. Aber du kannst auch stellvertretend Buße tun. Und wenn du merkst, ich leide stellvertretend für meine Großmutter und Urgroßmutter und ich leide und ich habe die bestimmte Folgen. Und wir können sehen, es gibt verfluchte Familien. Ich habe in Süddeutschland mal eine Frau gehabt, die kam zu mir in der Seelsorge. Ich sagte, da gibt es bei euch in der Familie auch noch sowas. Die war schwerhörig. Ja, meine Oma. Und dann habe ich gesagt, war deine Großmutter auch schwerhörig? Ja. Also ich konnte es fast verfolgen, Generations, ganze Linien. Oder Leute, die ja ständig Unfall auf Unfall haben, das liegt in der Familie, das Unfall auf Unfall. Da ist wie ein Fluch da. Und du merkst, über meine Familie ist irgendwo ein Fluch da, in welcher Form auch immer, immer läuft was schief. Und immer erwischt es mich. So, die Gnade ist aber stärker, Gott sei Dank. Die Kraft Gottes ist stärker, der Herr ist stärker. Und es gibt ein Stellvertretend, das im Alten Testament gab es Opfertier, das stellvertretend für einen büßte. Jesus ist unser Stellvertreter vor Gott geworden. Daniel Kapitel 9, von Vers 4 bis 9, aber ich überspringe da manche Verse. So, da heißt es, ich betete zum Herrn, meinem Gott, und legte ein Bekenntnis ab und sagte, und jetzt hör mal, wie man stellvertretend beten. Du kannst dieses Gebet nachsprechen später aus deiner eigenen Bibel. Herr, du großer und furchterregender Gott, du bewahrst denen, die dich lieben, deinen Bund und deine Gnade. Und jetzt, wir haben gesündigt und Unrecht getan, obwohl er das nicht war. Im Gegenteil, er hat alles recht gemacht. Er hat sich richtig verhalten. Wir haben gesündigt und Unrecht getan, wir sind treulos gewesen und haben uns gegen dich empört. Von deinen Geboten, Gesetzen sind wir abgewichen. Wir haben nicht auf deine Diener, die Propheten gehört, die deinen Namen zu unserem Königen und Vorstehern, zu unseren Vätern und zu allen Bürgern des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber steht bis heute die Schamröte ins Gesicht, den Leuten von Juda und den Einwohnern von Jerusalem und allen Israeliten, seien sie nah oder fern, in allen Ländern, wohin du sie auch verstoßen hast, denn sie haben dir die Treue gebrochen. Ja, Herr, uns steht die Schamröte ins Gesicht, denn wir haben uns gegen dich versündigt. Aber der Herr, unser Gott, schenkt Erbarmen und Vergebung. Ja, wir haben uns gegen dich empört. Wir können das ganze Kapitel noch lesen. Dann Vers 21, während so Daniel noch betete, kam Gabriel zu ihm und er bekam Einsicht und redete zu ihm, dieser Engel Gabriel, was niemand anders gab. Dort gab es ja keinen Priester mehr, keinen Propheten mehr, keinen Prediger mehr. Achte auf die Worte, und wir sehen, dass es gehört zusammen, ich suchte und fragte, wie lange geht das noch? Achte auf das Wort und begreife die Vision. Es ging um die 70 Wochen da. Also begreife das. Und du tust jetzt Buße und es wird alles recht werden, Daniel. Und wir sehen dieses stellvertretende Gebet beim Samuel. Wir sehen beim Jeremia später, Jeremia 33 oder Samuel, 2. Samuel 7, 13 und 14. Und so dieses stellvertretende Gebet. Gott hört, wenn wir stellvertretend Und es ist wichtig, dass ich stellvertretend bete. Ich habe eines gelernt in meinem Leben. Ich nehme, wenn ich irgendetwas habe, ich sage, mein Vater hat Böcke geschossen, vielleicht viele Böcke geschossen, was weiß ich. Vielleicht hat er sehr viele Menschen auf seinem Gewissen. Er war da auch im Krieg und in Kriegsgefangenschaft und alles Mögliche. Ich weiß nicht, was er getan hat. Also derjenige, der die Bombe auf Hiroshima abgeworfen hat, der hat über 100.000 Menschen auf seinem Gewissen, nur mal ganz schnell mit einer Bombe. Aber andere haben so im Laufe der Zeit auch mehrere Sünden auf ihr Gewissen und Schuld auf sich geladen. Dann sage ich oft, Herr, vergib meinem Vater dort im Himmel die ganzen Sünden. Du bist ein gnädiger Gott und du bist ein barmherziger Gott, vergib ihm. Und auch ich vergebe. Und dann löse ich mich auch noch stellvertretend. Ich löse mich von den Sünden meiner Väter und ich stelle mich auf die andere Seite. Auch wenn sie Dummheiten gemacht haben, ich will wie Korach, wie die Kinder Korachs, ich will zu Gott stehen. Und ich stehe zu Gott und Vater, vergib mir und rechne ihnen ihre Sünde nicht zu. Vielleicht ist ein Großvater, Urgroßvater, und was weiß ich, sehr tief verletzt gewesen. Vielleicht ist er gar nicht besser. Vielleicht lag er schon und stand er schon in einem Fluch. Und wahrscheinlich war es auch so, dass es Generationen über Generationen war. Und wir wundern uns, warum manches in unserem Leben schief läuft. Ich bete da mal neulich für jemand. Und wie ich so betete, sehe ich einen Sarg. Gott zeigt manchmal so Bilder, weil man nicht mehr weiterkommt, zeigt er eine Offenbarung. Bete und sehe ich einen Sarg. Und dann sehe ich so einen schönen, geschnörkelten Sarg. Also einen Sarg, was man heute gar nicht mehr benutzt. Und gar nicht hat so einen Marmor-Sarg mit Stein und so weiter. Dann sage ich, und da sehe ich die Zahl 17. Also Jahrhundert, 17. Jahrhundert. Und dann sage ich, 17. Jahrhundert, also Zahl 17 und dann noch irgendetwas, aber das kann ich nicht mehr so richtig entziffern. Und dann sehe ich, aber 17 sehe ich noch. Aber schöner sage ich, wie weit kannst du, und dann frage ich diese Person, wie weit kannst du deine Ahnenlinie verfolgen? Dann sagt diese Person, bis in 17. Jahrhundert. Habe ich gesagt, bitte, jetzt muss man reden darüber. Bis in 17. Jahrhundert. Und dann gehen wir und zurück und verfolgen da die Zeit auf 17. Jahrhundert und sage, ja, was ist da passiert? Ja, da kam ein Steuereintreiber in unser Dorf, oder in das Dorf von meinen Ureltern. Und was passierte? Mein Vater war Bauer und er wollte die Steuer... Also das steht in den Chroniken des Dorfes oder der Ortschaft. Mein Vater wollte, oder dieser Großvater wollte die Steuern nicht bezahlen, hat Mistgabel genommen und den Steuereintreiber erstochen. Daraufhin wurde die ganze Ortschaft niedergebrannt. Unsere Familie musste dann die Ortschaft verlassen und das ging in die Bücher. So weit kann diese Person zurückverfolgen. Die Tragödie ist aber die, dass sie mehrere Jungs geboren hat, aber diese Jungs nie zur Welt gekommen sind. Die haben sich immer im Mutterleib stranguliert. Du siehst Generationenflüche. Und wir fragen, wo kommt das her? 17. Jahrhundert. Und auch da wurde ein anderes, jetzt ist ein anderes Kind geboren in dieser Familie. Also bei den Enkeln, also jetzt bei ihrer Familie, ist ein Kind geboren. Und das Kind hat so große Komplikationen gehabt mit der Geburt und mit der Entwicklung und, also mit der Geburt überhaupt, dass es überhaupt lebendig zur Welt gekommen ist. Aber was ich sagen will hier, ist, aber wir haben vorher diesen Fluch gebrochen. Aber du siehst also auch, dass dieses praktisch von ihr jetzt und nochmals die Kette rüber, so das Kind, das sollte auch nicht sterben, hat mit große Probleme mit was weiß ich allem gehabt. So, jemand, den ihr auch bestimmt irgendwo kennt, hier in der Gemeinde, aber so weitläufig. Es ist Tragödie, aber du siehst, dieser Fluch wirkt sich aus. 17. Jahrhundert. Und wir wären nie drauf gekommen. Man betet immer wieder, was machen wir falsch? Ein Generationenfluch. Und wichtig ist, dass Gott uns aufdeckt. Und wenn wir ehrlich sind, Gott deckt uns auf. Und dann, was haben wir gemacht? Ich distanziere mich. Mein Vater, was weiß ich, was die Motive waren, warum er den Steuereintreiber erstochen hat. Das hätte ich vielleicht auch gemacht, was weiß ich. Also, was die Ursache auch immer gewesen war. Vater, vergib ihnen. Der hat nur vielleicht in Reflex gehandelt, vielleicht gar nicht gewollt. Vielleicht hat es ihm leid getan. Vergib ihm. Oder dieser Ahne, vergib. Weißt du, Ahnen, wir müssen auch mit... Warum die Naturvölker mit Ahnenkult betreiben, diese Ahnengeister, die wissen schon vielleicht mehr, als was du hier in diesem aufgeklärten Deutschland weißt. Die wissen, da hängt so viel zusammen. Das Blut ist geronnen und das Blut klagt an. Das Blut eines Abels schreit zum Himmel. Kain, wo ist dein Bruder? Und überleg einmal, wie viele Menschen hat dein Vater, deine Vorfahren und vielleicht wenn jemand aus der Soldatenfamilie kommt, in aller Liebe, was so alles ist, wie viel Blut klebt da, wie viel Leid, Blut und Leid, und es ist schon geronnen. Blut redet lauter als Wasser und lauter als alles, schreit zum Himmel. Und hier, wir haben gefleht und gefragt, wie lange? Und oft müssen wir Beziehungen brechen. Vielleicht deine Vorfahren haben Hass auf die Kirche gehabt, auch wenn sie katholische Kirche war. Auch wenn es eine evangelische Kirche war, auch wenn es eine Sekte war, aber dieser Hass auf Pfaffen, Bischöfe und so weiter. Und du wunderst dich, warum redet Gott nicht zu mir? Du solltest Buße tun über den Hass, den deine Ahnen in dir eingeimpft haben. Das liegt in deinem Blut drin. Wenn es so ist, du merkst es. Und du merkst, also, ich komme aus so einer Familie, da war Gottlosigkeit Tagesordnung. Hass auf die Kirche. Jedes zweite Wort, hör auf mit diesem Gott da. Du musst vergeben, ich muss jetzt ganz schnell gehen. Vergebung, dass den Lehrer, der oder irgendjemand, der dich gedämpft hat, der dich gedrückt hat und so weiter, vergeben. Oder meine Familie ist ruiniert worden. Nur als Beispiel. Die Hälfte meiner Familie ist in Sibirien gelandet. Meiner Familie jetzt. Nur als Beispiel. Muss ich auch vergeben lernen. Und wisst ihr, als wir Christen geworden sind, als wir Stalin vergeben haben. Stalin. Wir mussten Stalin vergeben. Ich weiß noch wie heute. Wir waren so traurig. Lieber Gott. Wir sitzen hier im Westen, wir wissen nicht, wie unserem anderen Teil unserer Familie nichts mehr gehört. Und mein Vater hat mir erzählt, was er alles erlebt hat. Da wurde aus seinem Gehöft, wurde alles auf die Straße gelegt, auf dem Hof. Und Regen kam, Möbel, schöne Möbel, alles verrottet, vergammelt. Leute haben das sich gestohlen, bedient. Und du musst zuschauen und die Hälfte, und wenn du gemotzt hast, bist du gleich nach Sibirien gekommen. Mein Vater ist still geblieben, hat er erzählt, wie das da war. Und als wir Christen geworden sind, wir mussten Stalin vergeben. Und wir haben dann gebetet, wir haben eine Gebetsstunde gehabt und gesagt, lieber Gott, du möchtest Stalin vergeben, wie viel Unheil und Unglück er über uns gebracht hat, über unsere Familie. Und wir beten und vergeben ihm und Herr, behalte ihnen die Sünde nicht. Also wir können sowieso, Vergebung geht mehr als nur deinem Nachbar um die Ecke zu vergeben oder dem Bruder, Schwester, der sich irgendwo versündigt hat. Wenn wir den Menschen nicht ihre Schuld vergeben, kann Gott uns unsere Schuld nicht vergeben. Und wir kommen bei den Folterknechten. Du wunderst dich über diese Schraubzwinge, die dann angesetzt werden. Und ich sage euch das Wunder, was passiert ist. Wir haben vergeben und vielleicht 4-5 Wochen später kriegen wir einen Brief vom Roten Kreuz und unsere Verwandten aus Sibirien suchen uns. Und wir sind zusammengekommen. Die haben sich dort bekehrt und die wollen uns missionieren, uns bekehren. Antwort als Reaktion, wenn wir vergeben. Ja, es ist schwer zu vergessen, ich weiß es, das ist klar. Oder andere sind entwurzelt worden, vertrieben worden vom Heimat und Hof und so weiter. Vergebung. Es ist so wichtig, dass wir vergeben. Wenn wir nicht vergeben, legen wir uns fest auf die Sünden unserer Vorfahren und geben das weiter der nächsten Generation und impfen sie. So wie man Segen übernimmt, so übernimmt man auch den Fluch. Segen übernimmt man bis ins tausendste Glied, aber Fluch geht bis ins dritte und vierte Glied und da wird's abgebrochen. Da bin ich eigentlich froh. Dann vergessen die Leute, die wissen es nicht mehr, was gewesen ist. Und das ist auch eine Gnade, dass man vergessen kann nach einer bestimmten Zeit, also abgehakt. Aber dann kommt wieder was anderes von meiner Großmutter oder von was weiß ich, wo ich noch was mir aufgelesen habe. 5. Mose 28, Vers 2. All diese Segnungen werden über euch kommen. Also wenn wir Gott zu Gott uns halten, uns unter Gott demütigen, an den Herrn uns halten. Alle Segnungen werden zu euch kommen. Und in meiner Übersetzung heißt es, und euch übernehmen. Die Segnungen werden dich übernehmen. Weißt du, was das heißt? Plötzlich fliegst du im Segen Gottes, lebst du im Segen Gottes, wenn du dich dem Herrn demütigst. Und der Herr dein Gott, Hesekiel 34, 26, und der Herr dein Gott sagt, ich will Ströme des Segens auf dich senden. Ströme des Segens. Gott will dich unbegrenzt und überfließend segnen, auch wenn der Fluch da ist. Der Fluch wird durch Segen aufgehoben. Und wie wird ein Fluch überhaupt aufgehoben? Weißt du, ich will nur ganz schnell sagen, die Zeit reicht mir nicht. Aber ich will euch sagen, jeder Fluch kann aufgehoben werden und ganz einfach. Gott hat Adam verflucht. Du sollst Erde essen, Dornen und Disteln sollen auf deinem Feld wachsen. Und zu Eva sagt er, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und wie man so einen Fluch jetzt, oder das war ein Fluch. Diesen Fluch kann man aufheben, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Indem du anfängst zu schwitzen. Indem du anfängst, was zu tun. Indem du Dinge annimmst und sagst, okay, ich akzeptiere das, mit Schmerzen werde ich Kinder gebären. Und dann, das hört nicht bei der Eva damit auf, sondern dein Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten. Der Glaube an Jesus Christus. So wird dieser Fluch überwunden. Der Glaube, dass eines Tages einer kommt, auch wenn ich es noch nicht erlebt habe, eines Tages kommt einer und der wird der Schlange den Kopf zertreten. Also jeder Fluch kann aufgehoben werden. Wenn du weißt, also ich bin verflucht, verdammt für das und das. Manche Leute kommen und sagen, ich bin verdammt, ledig zu bleiben. Oder ich bin verdammt für das und das, Arbeiter zu sein. Du musst es nicht annehmen. In dem Augenblick, wenn du den Fluch annimmst, wirkt er bei dir. Du musst nicht annehmen. Du musst genau das Kreuz nehmen, übers Kreuz bringen, zum Kreuz bringen, zu Jesus bringen, auf Jesus schauen und du überkreuzt und du machst genau das Gegenteil. Das ist ganz wichtig. Nicht nur einfach beten, sondern im Schweiße deines Angesichts. Da schwitze ich, lieber Gott. Oh, mein Herr, mein Gott, mein Heiland. Und das ist ein Kampf. Und ich kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Paulus wusste, und er war verflucht. Paulus war verflucht von, vielleicht von vielen Christen, die ihm nicht vergeben haben. Also Christen sollen vergeben, aber die haben wahrscheinlich nicht vergeben. Nicht alle waren so beherzt und großzügig wie Stephanus Vater, behalte ihm die Sünde da nicht. Weil Stephanus war der Letzte, der da gesteinigt wurde und es ihm besonders ihn wütend machte und rasend machte. Und er betet, Vater, und der Jüngling, dieser Zeuge, der den Anlass war, werft, er ist des Todes schuldig, ihr habt erkannt. Das war Saul von Tarsus. Und so weiter. Und er betet, Vater, behalte ihm die Sünde nicht. Und das war der Grund, warum sich Paulus bekehrt hat. Und vielleicht bekehrt sich einer nicht in deiner Umgebung. Du fragst dich, warum bekehrt er sich nicht? Weil die Vergebung noch nicht stattgefunden hat. Und ich erlebe immer wieder, wenn die Vergebung ausgesprochen wird, Vater, Mutter, Großmutter, Tante, Oma, Opa, ich vergeb's euch. Wenn wir ihnen ihre Sünde behalten, wird sie behalten. Wenn wir ihnen vergeben, wird sie ihnen vergeben. Egal, was sie getrieben haben, egal, was passiert ist. Auch wenn sie noch nicht mehr leben. Vergib. Saul von Tarsus bekehrt sich. Und andere haben ihm bestimmt nicht vergeben. Und dann sagt Gott, ich werde ihm zeigen, wie schwer es sein wird, gegen diesen Stachel auszuschlagen. Er wird es spüren. Und jedes Mal, wenn es Aufstand, Rebellion gab, wenn er wieder in den Knast landete und wieder ausgepeitscht wurde und wieder verhört wurde, wusste, das habe ich dem Bruder sowieso getan, ich kriege jetzt das, was ich verdient habe, im Schweiß seines Angesichts. Dem ging es genauso. Jetzt büße ich von den Leiden Christi, trage ich was ab. Was ich eingebrockt habe, das löffle ich jetzt aus. Steh dazu. Das ist so wichtig, dass wir auch zu bestimmten Sachen stehen. Das waren jetzt seine Sünden. Ein Pharisäer von Pharisäern war das, ist aber eine andere Geschichte. Okay. Jetzt seid ihr so erschrocken. Lass uns aufstehen. Lass uns zu Jesus gehen. Und Jesus ist uns zum Fluch geworden. Er ist nicht Jeschua, der Verfluchte. Er ist von Gott anerkannt worden. Er ist zum Fluch geworden. Er hing am Holz. Er wurde verdammt von den Priestern und von denen, die es wussten und so weiter. Und er ist uns zur Sünde gemacht worden. Aber er ist der Gerechte Gottes. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dass Gott ihn angenommen hat und dass er nicht der Verfluchte geblieben ist, ist die Auferstehung. Wenn Jesus verflucht geblieben wäre, dann wäre er nie aus dem Grab rausgekommen. Dann wäre er nie den Jüngern erschienen worden, dann hätten die Menschen ihn nie erkannt, dann wäre das Evangelium nie zu uns gekommen, wenn Gott Jesus nicht anerkannt hätte. Aber der Vater im Himmel hat das Opfer Jesu angenommen. Er ist uns zum Fluch geworden. Deshalb das Kreuz löst das Rätsel. Das Rätsel deines, meines, unseres Lebens. Aber vielleicht muss doch jetzt jemand vergeben. Wir kommen zum Vater. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du unsere Sünden auf Jesus gelegt hast. Und wie viele ihn annehmen, die werden gerettet und er wird sein Volk selig machen. Und heute Abend, Herr Jesus, ich möchte, dass Menschen, die irgendwo verstrickt worden sind, ahnen. Und wir fangen mit den Ahnen an. Dritte und vierte Glied zurück. Vielleicht sogar bei manchen sogar das fünfte Glied zurück. Wir gehen so weit zurück, so weit, wie wir es nur zurückgehen können. Herr, und wir tun Buße. Wir tun Buße für die Sünden unserer Väter. Die können keine Buße mehr tun. Ich habe einen ganz interessanten Fall erlebt, hier in der Gemeinde. Da kommt jemand, als die Hitlerfilme wieder angefangen wurden zu zeigen, die Schäferhunde. Und dann plötzlich die Person sagt, ich kann keinen Schäferhund sehen. Ich halte es nicht aus, wenn ein Schäferhund in meiner Umgebung ist. Also Schäferhunde. Und Schäferhunde, das stand bei ihr alles. Und so weiter. Und dann redeten wir und beteten wir. Und dann fragte ich, ja, sag mal, seit wann oder wo hast du das und so weiter. Ja, oder wie kommt das? Und weißt du, was passiert ist? Ihr Groß- oder Urgroßvater ist im Konzentrationslager zu Tode gehetzt worden von Hunden. Und dann haben wir, das im Gebet Gott gebracht und Gott abgegeben und Vater, vergib den Nazis, den Vati oder Großvater zu Tode gehetzt haben mit den Schäferhunden. Und was ich sag, von dem Moment keine Angst, keine Belastung mehr vor Schäferhunde. Keine Angst vor Schäferhunde. Und mein letzter so Film oder sonst was, haben mal neulich gefragt, ja, keine Probleme mehr damit. Aber wir müssen vergeben. Wenn wir nicht vergeben, wir kommen in die Folterkammer. Wir werden gefoltert. Vater, wir vergeben allen Leuten. Und du kannst jetzt sagen, wem du alles vergeben möchtest, was dir jetzt gerade einfällt, an deinem Platz. Wir könnten jetzt eine lange Beichtreihe machen und wir könnten es nehmen. Sag an deinem Platz, Vater, ich vergebe. Vater, ich vergebe. Du kannst die Musik ein bisschen lauter drehen, Bruder. Und dann beten wir, ich vergebe. Und dann sagst, wem du alles vergeben möchtest, was du denkst, dass sie vergeben bräuchten. Und bittest, Vater, vergib stellvertretend, bitte ich dem und dem und dem, der mein Vater, meine Mutter vergewaltigt hat, zu Tode gehetzt hat oder ausgenutzt hat, ausgebeutet hat. Da ist so viel Unheil, so viel Blut klebt an den Händen der Menschen, in unserem Volk insbesondere. Wir bitten um Vergebung. Wir tun Buße. Und da kann man nicht anordnen, sondern das muss vom Herzen kommen, Heiliger Geist. Oh, zeig uns, wie man richtig betet. Zeig uns, wie Daniel gebetet hat und er Buße tat für die Sünden seiner Vater. Wir haben gesündigt. Wir haben nicht auf die Stimme Gottes gehört. Wir stellvertretend, ich trete jetzt vor Gott, wir, unsere Nation, unsere deutsche Nation oder welche Nationalität wir auch immer sein mögen, wir haben es nicht getan, was Gott wollte. Aber jetzt, wir, so viel es an uns liegt, wir stellen wie die Kinder Koras uns auf die Seite Gottes, ganz bewusst. Und Herr, ich danke dir, dass wir im Hause Gottes sein werden und im Hause Gottes dienen werden und den Namen des Herrn preisen werden. Und Koras Kinder haben so viele herrliche Psalmen geschrieben. Die Hälfte der Psalmen sind von Kinder Korah. Oh Gott, ich danke dir. Oh, wenn wir uns auf deine Seite stellen, entschieden, egal was unsere Väter getan haben, wir wollen nicht teilhaftig werden ihrer Sünden. Wir lösen uns von ihnen, wir lösen sie sogar noch von ihren Sünden. Halleluja, Halleluja. Schau nicht auf deinen Vater, schau nicht auf deine Mutter, Großmutter, Urgroßmutter, Urgroßvater. Schau auf Jesus jetzt. Er vergibt Sünden, alle Sünden. Er vergibt alle Sünden, auch die Sünden aller deiner Ahnen. Vielleicht haben die Vorfahren in der Ahnenreihe irgendwo das Netz deiner Familie zerstört und zerrissen. Irgendjemand hat dich ruiniert, oder ganze Sippe ruiniert. Aber der Herr sagt, bei mir hast du Zuflucht, mein Kind. Du musst nicht verzweifeln. Bei mir darfst du zu Hause sein. Halleluja, Shikatara Baramashana. Wir beten im Geist. Ich glaube, wenn wir im Geist beten, wir sagen Geheimnisse Gott. Oh, Sharameta, Ladasha, Karasanti, sag Gott im Geist Geheimnisse. Der Herr ist der starke Gott. Der Herr ist der Sieger. Lass uns den Sieg des Herrn preisen. Der Sieg ist des Herrn. Der Sieg ist des Herrn. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Gott will deinen Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Halleluja. Und weißt du, auch finanziell, oh, der Teufel hat einen Fluch, oder der Fluch ist gekommen, weil deine Eltern gesagt haben, der Kirche geben es nicht, wir nicht. Wir zahlen Kirchensteuer, das ist mehr als genug. Und so weiter. Und die kassieren nur. Weißt du, auch das ist, wie der Teufel den Geist des Mangels uns behaftet. Und wir wollen heute Zeichen setzen und sagen, Herr, ich gebe es dir. Ich lass nicht dich Mangel leiten. Ich fördere das Werk Gottes und wir wollen dem Herrn geben. Und wir wollen das Reich Gottes bauen und von wegen da uns begrenzen lassen. Begrenze Gott nicht. Deine Ahnen haben vielleicht Gott begrenzt. Und ich weiß noch, da hat man geschimpft auf die Kirche, auf die Pfaffen, auf alles und so weiter. Das hat alles den Segen Gottes stagniert, behindert, aufgehalten. Halleluja, Vater, wir möchten den Segen Gottes über unser Leben, über unsere Finanzen, über unser Einkommen und Auskommen preisen. Weißt du, wir haben in Weisheit steht einmal drin, womit man sündigt, damit wird man bestraft. Was man angebetet hat, die Götter, wenn man fliegen, oder die Ägypter haben Fliegen angebetet, die sind von Fliegen gestraft worden. Frösche angebetet, von Fröschen gestraft worden. Die Deutschen haben die Arbeit angebetet. Was haben wir jetzt? Arbeitslosigkeit. Arbeit angebetet. Oh, am Arbeit, Arbeit. Wenn ich nur Arbeit habe und so weiter. Du siehst also, wir müssen auch von diesen ganzen Kulten und dieses Unbewusste lösen und sagen, Vater, ich bete nur dich an. Ich preise nur dich und ich diene nur dir mit Arbeit und ohne Arbeit, mit Geld und ohne Geld, mit Einkommen und ohne Einkommen. Ich preise dich. Halleluja, Halleluja. Ist nur der Hindu oder gar nichts oder Heide. Aber du bist nicht gefragt worden. Ist eine seelische Vergewaltigung. Das ist die erste. Und dann bist du nicht mehr frei für das Evangelium. Ich bin ja schon Christ. ich bin schon immer christlich gewesen, aber du bist Gott noch nie begegnet. Gott sagt mir, auch das gehört dazu, diese ganzen Einweihungsrituale, Generationen über Generationen, oder freie Entscheidung, vergewaltigt. Es geht noch ein bisschen weiter. Und dann bist du vielleicht in einer Kirche gewesen. Du musstest zu dem Pfarrer in die Kirche gehen, weil du zu diesem Sprengel gehörtest, zu dieser Parochie, zu diesem Bezirk. Du wolltest aber gerne am anderen Stadtende, in eine andere Gemeinde gehen. Aber das war dir verwehrt. Man hat dich gezwungen, dorthin zu gehen, wo du nicht hin wolltest. Gott hat uns zur Freiheit berufen. Und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns erlöst. Und hier diese Gemeinde glaubt an die Erlösung der Kinder Gottes, an die Freiheit im Heiligen Geist. Und diese Gemeinde glaubt, dass wir erlöst sein können von der väterlichen Lebensweise. Vater, wir müssen nicht mehr unseren Armen dienen und ihnen nachlaufen. Wir können wie Koras Kinder uns auf die andere Seite stellen und können sagen, Gott segne den Vater, aber wir gehen unseren Weg. Wir haben anders erkannt. Wir sind anders vom Heiligen Geist geführt worden. Wir haben eine andere Erkenntnis, eine andere Offenbarung. In uns brennt ein anderes Feuer. Oh, das Feuer Gottes ist, was den Unterschied macht. Oh Gott, und vergib uns, wenn wir Anbetungsmusik gehört haben, die nicht Jesus verherrlicht, die nicht das Kreuz verherrlicht, die nicht das Blut verherrlicht, wo wir uns nur berieselt haben. Oh Gott, wir wollen uns nicht berieseln lassen, sondern wir wollen dich anbeten heute Abend. Wir wollen dich heute Abend preisen. Wir wollen dir heute Abend Ehre geben. Du bist Nummer eins, Jesus. Halleluja, halleluja. Dich wollen wir preisen, Gott. Oh Glory, oh Glory, oh Glory. Geh in die Gegenwart Gottes jetzt. Gott bricht jede Kette. Die List Satans deckt er auf. Und er befreit dich jetzt von deinen ganzen Ahnen. Andere, du wunderst dich manchmal, wo kommt das her? Vielleicht hat deine Mutter erzählt, vielleicht liegt es in deiner Familie. Es passiert so oft. Schlimmsten Hexen, und weißt du, wo Hexen zu Hause sind? Gott zeigt mir das gerade. Hebammen. Die ersten Augenblicke, die ersten Stunden, so wie ein Mensch auf dieser Erde ist, gleich Satan geweiht. Gott möge dich frei machen. Wenn du das weißt, sag dich los im Namen Jesu. Und das Lossagegebet ist sehr einfach. Ich sage mich los in Jesu Namen. Lass uns das zusammen sagen. Ich sage mich los in Jesu Namen von. Und jetzt nenn du das, was du nennen willst. Wenn das etwas ist, und sag es dem Herrn in deinen Worten, muss nicht so laut sein, dass ich das höre, aber Gott muss es hören. Ich sage mich los von Punkt, Punkt, Punkt. Und Satan, du hast, jetzt beten wir weiter. Und Satan, du hast kein Recht mehr über mein Leben. Du hast auch kein Recht über meine Ahnen. Bis ins dritte und vierte Glied. Ich und mein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Und wir werden es dem Herrn dienen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Spürst du Erleichterung? Befreiung? Gott segne euch.